Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 156. Mein Name ist Tim Pritlove und ja, ich begrüße euch. Es geht weiter hier bei Chaos Radio Express. Letzten Wochen waren etwas unproduktiver aus verschiedenen Gründen, aber damit soll jetzt erstmal wieder Schluss sein. Ich hoffe, da kommt jetzt etwas in schnellerer Reihenfolge. Wir werden sehen, keine Versprechungen, aber zumindest heute eine neue Folge. Und heute geht es mal wieder in außerirdische Bereiche sozusagen, mal den Planeten mal wieder ein bisschen verlassen, allerdings nicht ganz so weit marschieren wie noch vor kurzem bei der Sendung Mikrokosmos, Makrokosmos, aber in gewisser Hinsicht passt das ganz gut dazu, denn heute soll es ein wenig um das Sternsystem, und zwar nicht irgendein Sternsystem, sondern unser Sternsystem gehen, System Sol, und dazu begrüße ich den Florian Freischütter. Hallo.
Hallo.
Im Netz besser bekannt als Astrodiktikum Simplex, vielmehr mit dem Blog Astrodiktikum Simplex, oder legst du dir diesen Namen auch schon selber irgendwie aufs Haupt?
Nee, eigentlich nicht. Nee, ich bleib bei Florian.
Du bist einfach der Florian. Okay, da bin ich aber beruhigt, halt, jetzt mit dem Namen anzusprechen. Was heißt denn das?
Astrodiktikum Simplex, das ist eine Erfindung von Erhard Weigel. Erhard Weigel, das war hier so ein aus Jena, ich glaube im 16. Jahrhundert, ein Astronom und ein Lehrer an der Universität hier. Als Astronom, als Wissenschaftler war er nicht sonderlich berühmt, also er hat jetzt nichts Großes entdeckt und nichts Wichtiges herausgefunden, aber er war ein enorm guter Pädagoge, enorm guter Lehrer, der auch wirklich auch Pädagogik, Theorie betrieben hat und so weiter. Und angeblich sollen sich unter seiner, als er die Vorlesungen an der Uni gemacht hat, die Studentenzahlen verdoppelt haben in Jena. Und der hat eben auch jede Menge Kram erfunden, also wirklich alle möglichen großen und kleinen Erfindungen. Das sein Haus, das Weigelsche Haus, gehört zu den 7 Wundern von Jena. Gibt es aber leider nicht mehr, ist abgerissen worden. Es war halt voll mit so technischen Spielereien, also irgendwie ein Fahrstuhl und ein Gerät, wo man irgendwie auf einem Ende Wasser reingeleert hat, am anderen Ende kam Wein raus und sowas. Und eine seiner Erfindungen hieß eben Astrodiktikum Simplex. Das war ein Ding, das man auf einen Sternen, hier so einen Himmelsglobus, drauf gestanden hat, dann konnte man auf dem Himmelsglobus mit einem Zeiger auf einen bestimmten Stern einstellen, und da hat ein großer Zeiger auf dem Globus auf den Himmel gezeigt, dort wo der Stern sich in echt befindet. Also sogar wie eine Art Laserpointer, der halt auf den Stern gezeigt hat, wo die Menschen dann leichter den Stern finden konnten am Himmel.
Und das hat zuverlässig funktioniert.
Vermutlich mal, ich weiß es nicht. Also es gibt kein dieses Gerät, gibt es nicht mehr. Es gibt ja noch ein Bild von so einem Gerät, in echt ist keins mehr vorhanden. Aber ich fand es dann einfach als Idee recht schön, also vor allem vom Bezug her, Bezug zu Jena, Bezug zur Astronomie, Bezug zur Wissensvermittlung als Pädagoge Weigel, und auch der Name, das heißt, es ist so Latein, heißt übersetzt eben der einfache Sternenweiser oder der einfache Weiser zu den Sternen, was fürs Blog ganz gut passte. Und der Hauptgrund war, dass das Ding damals, glaube ich, 3 Google-Hits hatte. Also das war noch überhaupt nicht belegt durch irgendwas, der Begriff, also habe ich da genommen. In meinem Blog gibt es irgendwo einen Link, der heißt über das Blog, und da wird das alles auch zusammengeschrieben, falls ich es noch nachlesen will.
Okay, ist schon so gut wie in den Links vermerkt. Das heißt, du verstehst deinen Blog so ein bisschen als Wegweiser zu den Sternen, aber es geht ja nicht nur um die Sterne.
Nein, prinzipiell geht es natürlich um Astronomie, weil das eben mein Beruf ist und das mich interessiert, aber in meinem Blog spreche ich eigentlich über alles, was mich jetzt so interessiert. Es geht also nicht nur um Astronomie, sondern um Wissenschaft im Allgemeinen, also auch Physik und andere Naturwissenschaften. Es geht auch um Wissenschaftsvermittlung, um Wissenschaftspolitik. Es geht um die Dinge, die, sagen wir mal, der Wissenschaftsvermittlung im Wege stehen, also die ganze Pseudowissenschaft, Esoterik, Astrologie und der ganze Komplex, was es da gibt. Es sind oft, andere private Sachen drin, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und was Schönes sehe, dann mache ich ein Foto davon. Also es ist im Prinzip ein Blog über mich und die Wissenschaft.
Warte mal, ich muss noch mal kurz.
Weil es das doch recht viel Hall hat. Ich mal kurz mal gucken, ob ich hier ein bisschen Trick.
Das Blog ist ja Bestandteil von einer ganzen Serie von Blogs, den Science-Blogs. Was hat es damit auf sich?
Also die Science-Blogs stammen ursprünglich aus Amerika. Da gibt es den Seed-Verlag, die bringen so eine Wissenschaftszeitschrift heraus. Und die haben halt, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber haben eben so ein Blogportal aufgemacht und dort Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten eingeladen, um über ihre Arbeit und über das zu schreiben, was sie machen, was sie interessiert. Und das Konzept ist eben extrem erfolgreich. Also die Science-Blogs in Amerika sind ganz in den bekanntesten und beliebtesten Wissenschaftsblogs überhaupt. Und Ende 2008 hat es dann ein deutscher Verlag übernommen, das Konzept, und auch hier mit der deutschen Version von Science Blogs gestartet. Und da wurden eben auch einige deutsche Wissenschaftler eingeladen, unter anderem ich. Und mittlerweile gibt es sogar, glaube ich, schon eine brasilianische Science Blog-Seite, die wo in Portugiesisch geblockt wird. Und soweit ich weiß, ist auch geplant, es noch in weiteren Sprachen zu erweitern. Aber das ist eben dieses Science Blogs-Konzept, das ich recht gut und recht ansprechend finde, wenn man wirklich nicht isoliert mit seinem Blog dasteht, sondern auch im größeren Kontext mit vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen präsentiert und gelesen wird.
Mhm. Und wie erfolgreich ist das Ganze so in Deutschland? Also hat das dann schon, kann das schon aufschließen zur amerikanischen Popularität, oder spielt Wissenschaft hier in Deutschland so ein bisschen im deutschsprachigen Raum vielmehr eine andere Rolle?
Was die Wissenschaftsblogs angeht, würde ich sagen, dass die Deutschland doch noch hinter Amerika zurück ist. Also da haben die Blogs schon noch einen größeren Stellenwert. Ich glaube, es ist nicht nur auf Wissenschaftsblogs bezogen, sondern generell auf die ganze Blog-Szene, die in Deutschland doch nicht ganz so etabliert ist, wie es in Amerika ist. Also da ist sicher noch ein bisschen Aufholbedarf.
Meinst du, das liegt wirklich am Blog als solchen? Oder liegt es am Thema Wissenschaft?
Das ist schwer zu beantworten. Also ich bin jetzt kein Experte, was Blog-Szene und Web 2.0 und den ganzen Kram angeht. Also das will ich vielleicht mal einen Medienwissenschaftler fragen, was er dazu sagt. Aber mir kommt schon so vor, dass das in Deutschland eher noch die Blogs halt das als so eine Art, ja, was halt irgendwelche Leute so zusammenschreiben im Netz angesehen wird und nicht als verlässliche Nachrichtenquelle wie irgendwelche Zeitungen oder Online-Zeitungen oder sowas. Mhm. Obwohl im Prinzip bei Online-Zeitungen selten Experten sitzen, die Wissenschaftsnachrichten schreiben, und bei den Blogs aber schon. Also insofern könnte man die Blogs auch als verlässlichere Quelle ansehen, was sie auch oft auch sind, aber es fehlt so die Akzeptanz ist noch nicht so hundertprozentig da, würde ich sagen.
Kommt Zeit, kommt Rat, das Problem haben die Podcasts natürlich genauso. Bevor wir uns auf die Reise begeben, würde ich gerne noch mal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass du dich eben auch so mit den Pseudowissenschaften so ein bisschen rumärgerst. Das liest man ja so zwischen den Zeilen, beziehungsweise bisweilen auch direkt in den Artikeln, die du schreibst. Warum ist dir das so wichtig? Warum zielst du darauf? Warum beschäftigst du dich da überhaupt mit? Kann man das nicht einfach nur ignorieren? Oder ist das
Natürlich kann man es ignorieren. Man kann alles ignorieren. Aber der Grund, warum ich einen Blog schreibe, ist, dass ich den Menschen zeigen will, wie schön, wie spannend, wie faszinierend die Wissenschaft ist. Einfach Wissenschaftsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich glaube gerade, dass in einer Disziplin wie Astronomie, die eigentlich nur Grundlagenforschung ist, wo die selten irgendwie im Vergleich zu Medizin oder Technik oder Biologie Dinge produziert, die der Mensch im Alltagsleben irgendwie im Supermarkt sieht oder sowas oder in der Apotheke, das haben die Astronomen nicht. Ja, also das, was wir machen, ist Grundlagenforschung, relativ abstrakt, und gerade da, denke ich, ist es wichtig, dass man den Menschen eben auch zeigt, was man macht, ja, weil man das im normalen Alltag nicht mitbekommt. Ja, also ich denke, dass es wichtig ist, den Menschen zu zeigen, warum wir Astronomen das machen, was wir machen, und warum das wichtig ist, dass wir das machen, warum es interessant ist, warum es faszinierend ist. Und wenn man den Menschen zeigen will, warum Wissenschaft wichtig und spannend ist, dann muss man ihnen auch zeigen, da muss man auch erklären, was Wissenschaft nicht ist und was dieser Wissenschaft entgegensteht. Und die Esoterik, die Pseudowissenschaft, die sind extrem populär in der Gesellschaft. Ja, braucht man in einen beliebigen Buchladen gehen oder reicht auch schon, wenn man eine Zeitung liest, alles voll mit Horoskopen und Kartenlegern und Orakeln und Dingen dieser Art. Und das sind alles Sachen, die einem wirklich guten Verständnis von Wissenschaft absolut entgegenstehen. Ja, also die Grundprinzipien der Esoterik sind diametral entgegengesetzt den Grundprinzipien der Wissenschaftlichkeit. Und wenn man den Menschen zeigen will, wie interessant Wissenschaft ist, dann muss man auch sagen, was keine Wissenschaft ist. Man darf das nicht irgendwie ignorieren, sondern muss es wirklich genau aufzeigen. Das ist meine Meinung dazu, weil sonst macht es keiner. Ja, also Wissenschaft hat fast keine Lobby vergleichbar mit anderen Disziplinen. Ja? Wenn die Wissenschaftler sich nicht selbst um ihre Dinge kümmern, dann macht es keiner. Und wenn man nicht will, dass immer mehr Menschen an unwissenschaftlichen Unsinn glauben, dann müssen die Wissenschaftler sich selbst drum kümmern.
Mhm. Na, schauen wir mal, was wir hier dazu beitragen können. So, das Wort ist gefallen. Du bist Astronom. Mhm. Voll ausgebildet, diplomiert und bedoktert.
Genau.
Was macht denn der Astronom?
Der macht.
Ist ja ein alter, ehrwürdiger Beruf, nicht wahr? Man könnte ja fast sagen, es gehört wahrscheinlich zu den ältesten wissenschaftlichen Disziplinen überhaupt, in die Sterne zu schauen, oder?
Ja, also man in die Sterne schauen, kann man sagen, gehört zu den ältesten Tätigkeiten. Wissenschaft wurde es dann erst später irgendwann, als mit Galileo dann generell sich die Naturwissenschaften gebildet haben.
Damals gab es ja auch noch kein Internet, wo sollte man auch sonst hingucken?
Genau. Nee, aber also ein Astronom macht viele verschiedene Dinge. Es hängt davon ab, welches Spezialgebiet man hat. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo quasi jeder Astronom durchs Teleskop geschaut hat, nächtelang. Heutzutage sitzt eigentlich fast jeder Astronom, sitzt auch wie die meisten anderen Menschen auf dem Schreibtisch vom Computer. Und die beobachtenden Astronomen natürlich gehen dann auch ans Teleskop und beobachten auch in der Nacht, auch wenn sie nicht mehr wirklich selbst durchschauen, sondern das macht auch alles Kameras und Computer. Aber normalerweise ist es so, dass auch die beobachtenden Astronomen, die fahren dann halt ein paar Mal im Jahr, fahren die halt irgendwo zu irgendwelchen Sternwarten und beobachten dort. Aber der Großteil der Arbeit spielt sich wirklich am Computer ab. Und je nachdem, was man dann macht, beschäftigt man sich mit Galaxien, mit Planeten, mit Sternen. Man beschäftigt sich mit theoretischen Modellen. Man schreibt Computerprogramme. Man überlegt sich, wie man vielleicht neue Instrumente baut. Man überlegt sich vielleicht auch rein nur mathematische Sachen. Also es gibt Astronomen, deren Arbeit sich kaum von der Arbeit von einem Mathematiker unterscheidet. Es gibt Astronomen, deren Arbeit unterscheidet sich kaum von der eines Technikers oder Ingenieurs, je nachdem, was man halt für ein Spezialgebiet sich ausgesucht hat.
Was ist dein Spezialgebiet?
Ich bin Himmelsmechaniker. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Bewegung der Himmelskörper. Und in meinem Fall sind das speziell die Bewegung von Asteroiden und von Planeten.
Mhm. Ja, damit wären wir ja quasi schon beim Thema angelangt. Ich habe es ja schon erwähnt, bin hier schon mal schon im Prinzip einmal durch den ganzen Kosmos und Urknall durchmarschiert. Das war auch eine etwas ausführlichere Sendung. Allerdings war das dann irgendwie so viel, dass dann also den konkreten Blick auf das, was man halt unmittelbar hier so wahrnehmen kann, sprich unser eigenes Sternsystem, gar nicht so sehr in den Fokus kam. Und da kennst du dich ja ein bisschen aus. Da wollte ich mal so ein bisschen nachhaken. Was mich immer, ich meine, wenn man mal so ein bisschen in die eigentliche Geschichte der Himmelsbeobachtung zurückschaut, ich weiß nicht, wann ging das irgendwie so richtig los? Ich meine, das ist immer so eine Frage, los ging es wahrscheinlich, seit es Menschen gab und sie irgendwie einen klaren Gedanken fassen konnten. Aber so Aufzeichnungen und wissenschaftliche Ergebnisse sind von den Griechen.
Ja, auch schon früher, also schon Ägyptern, Babylonier, Mesopotamien, also da gab es schon Aufzeichnungen, auch Berechnungen von, wie die Planeten sich bewegen, wie die, wann es Sonnenfinsternisse gibt und so, also das gab schon relativ lange.
Und welche Erkenntnisse wurden zu diesem Zeitpunkt bereits gezogen?
Also damals wusste man, man unterschied zum Beispiel auf jeden Fall schon mal die Sterne von den Planeten. Also man wusste, dass es da eben Objekte gibt, die sich im Vergleich zu den Sternen viel schneller bewegen am Himmel. Und man konnte auch deren Bewegung berechnen. Man konnte deren Bewegung am Himmel halbwegs vorhersagen, also innerhalb von gewissen Genauigkeitsgrenzen, die halt damals viel schlechter waren als heute, aber eben es ging. Man konnte vorhersagen, wann eine Sonnenfinsternis, eine Mondfinsternis stattfinden wird. Also das alles war möglich. Später bei den Griechen dann konnte man auch erste, sagen wir mal, physikalische Erkenntnisse über den Kosmos gewinnen. Also man fand heraus, eben, dass Erde und Mond rund sind, Sonne ist rund sind, dass es Kugeln sind. Man konnte ungefähr ein bisschen abschätzen, wie groß die Erde ist, wie groß die Sonne ist, wie groß der Mond ist. Also das waren so erste Ergebnisse, die man damals gewonnen hat. Aber so richtig los, wissenschaftlichen Sinne ging es dann erst viel später, also mit Galileo Galilei kann man sagen, als die ersten Teleskope dann in der Astronomie verwendet wurden. Damals fing dann die Astronomie eigentlich so, wie sie heute durchgeführt wird, erst so richtig an.
Das ist ja dann auch so, gibt es ja auch so diese dunkle Zeit, wo dieser Glaube, wie also sozusagen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersherum, im Prinzip von der Beobachtung her und von den wissenschaftlichen Erkenntnissen her eigentlich lange feststand, so nie akzeptiert wurde.
Naja, es war einfach so, dass es zum damaligen Zeitpunkt, wenn man jetzt die Zeit vor Galileo hernimmt, von den Griechen bis zur Galilei ungefähr, dann gab es einfach gewisse Beobachtungen und die Beobachtungen konnten auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden. Also wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, sehen wir, dass die Sonne aufgeht, die Sonne geht unter, die Sonne bewegt sich in den Himmel. Und das sieht für uns so aus, als würde die Sonne sich um die Erde bewegen. Und es gibt noch andere Beobachtungen, die man da machen kann und die sind vereinbar mit dem Weltbild, dass eben die Erde im Zentrum steht und sich die Sonne rundherum dreht. Man kann es natürlich genauso interpretieren, als die Sonne steht im Zentrum und die Erde bewegt sich rundherum. Ja, also das waren quasi zwei damals gleichwertige Sichtweisen, gleichwertige Interpretationen für dieselbe Beobachtung. Und es war lange Zeit nicht wirklich von den Beobachtungsdaten her möglich, jetzt konkret zu unterscheiden, welche ist richtig, welche ist falsch. Es wurde dann auch als ausgehend von den alten Griechen geozentrische Weltbild quasi von der Kirche her als Dogma festgesetzt. Ja, also die haben gemeint, das muss eben so sein. Die haben halt einfach gesagt, das ist richtig, das ist so, obwohl es jetzt von der Beobachtungsseite her genauso gut anders sein hätte können. Aber damals hat man gesagt, okay, es ist einfach vom gesunden Menschenverstand her, wir sehen, dass die Erde sich nicht dreht. Wenn die Erde sich irgendwie drehen würde, dann würden wir spüren, dann wird der Fahrtwind uns um die Nase wehen und so weiter. Ja, also das hat man damals eben so aufgefasst. Das ist jetzt das, was vernünftig ist und das ist das, was richtig ist. Und eigentlich war es dann erst mit Galileo Galilei, als der mit seinem Fernrohr die Venus beobachtet hat, dass man wirklich erste konkrete Beobachtungsergebnisse hatte, die ihm zeigten, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Weil man kann, wenn man die Venus von der Erde aus gesehen, zeigt auch Phasen wie der Mond. Ja, also es gibt Voll-Venus und Halb-Venus und sowas in der Art. Und man kann zeigen, dass je nachdem, ob jetzt die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde dreht und je nachdem, wo jetzt die Venus sich rumdreht, ob die sich auch um die Erde dreht oder um die Sonne dreht, dass dann diese Venusphasen leicht unterschiedlich ausfallen würden. Mhm. Und das konnte dann eben Galileo mit seinem Teleskop beobachten, diese Venusphasen, und da hat man wirklich gesehen, okay, die sind genau so, wie es sein muss, wenn die Erde sich um die Sonne dreht. Das war zwar immer noch nicht der absolut hundertprozentige letztgültige Beweis. Man hätte sich noch andere Modelle ausdenken können, wie jetzt die Sonne sich doch noch um die Erde drehen könnte, dass es irgendwie hinhaut. Aber im Prinzip war damals diese Entdeckung von Galileo vor 401 Jahr. Ja, letztes Jahr haben wir die 400-Jahr-Feier gefeiert. Also vor 401 Jahr hat Galileo quasi mit dieser Beobachtung das Ende des geozentrischen Weltbilds eingeläutet.
Das heißt, dann hat es auch noch dem letzten eingeleuchtet.
Sozusagen. Ja, das hat schon noch ein bisschen gedauert. Also es kam dann noch musste noch Kopernikus und seine Arbeit irgendwie akzeptiert werden. Und dann kam noch Kepler, der nochmal die Bewegung der Himmelskörper noch gezeigt hat. Denn es war damals auch so, dass halt man ja auch berechnen wollte, wie bewegen sich die Himmelskörper. Und man konnte die Berechnungen sowohl mit dem geozentrischen Weltbild als auch dem heliozentrischen Weltbild durchführen. Ja, also es hat beides in gewissen Grenzen funktioniert. Aber erst Kepler hat dann gezeigt, durch seine keplerischen Gesetze und durch die Erkenntnis, dass die Planeten und Himmelskörper sich nicht auf Kreisen bewegen, sondern auf Ellipsen und dass sie halt unterschiedlich schnell sich um die Sonne bewegen. Erst durch diese Erkenntnisse hat ihm Kepler gezeigt, dass eben das heliozentrische Weltbild wirklich bessere und genauere Vorhersagen liefert als das geozentrische Weltbild.
Mhm. Das heißt, Kepler war dann im Prinzip der eigentliche Durchbruch?
Ach, ich glaube, man kann es nicht so als den eigentlichen Durchbruch ansehen. Das war so eine sukzessive Abfolge von immer neuen Erkenntnissen, bis das dann wirklich.
Aber im Prinzip hat er so die Daten geliefert, die jetzt wirklich dann auch die letzte Erklärung für, wie unser Sternensystem jetzt konkret abläuft, gedient hat.
Ach, naja, ich würde es nicht so sagen, also es hat dann noch lange gedauert. Nach Kepler kam dann noch Newton, der die Gravitationsgesetze gebracht hat. Da musste man wirklich nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich die Planeten bewegen. Das wusste man ja von Kepler nicht. Also Kepler hat zwar seine Kepler-Gesetze aufgestellt, die ein paar grundlegende Eigenschaften der Bewegung erklären, aber er konnte die dahinterliegende Kraft nicht beschreiben.
Also er wusste nicht warum, aber er wusste,
ja, so warum, muss es warum sein. Warum musste Newton eigentlich auch nicht, aber Newton konnte genau erklären, welche Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Und eigentlich, wenn Kepler ein bisschen Glück gehabt hätte, dann hätte er es auch schaffen können. Ja, also man kann das Gravitationsgesetz aus den Keplerschen Gesetzen ableiten. Also wenn Kepler ein bisschen noch einen kleinen weiteren Geistesblitz gehabt hätte, dann hätte vielleicht er das Gravitationsgesetz entdeckt.
Ah ja.
Aber wie gesagt, auch Newton war nicht das Ende. Also das hat dann ja noch lange gedauert, bis Ende, also bis Anfang des 20. Jahrhunderts, bis Albert Einstein dann seine allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt hat, mit der dann quasi das letzte ausstehende, das bisherige letzte ausstehende Rätsel gelöst werden konnte, eben die Bewegung von Merkur, die man auch mit Newtons Gesetz nicht erklären konnte.
Ja, warum nicht?
Das war damals das Problem, dass man halt, man hat beobachtet, wo Merkur sich befindet. Man konnte ihm genau immer zeigen, an welchen Positionen Merkur sich befindet auf dem Lauf um die Sonne. Und man hat eben auch berechnen können. Ja klar, mit Newtons Gravitationsgesetz konnte man ausrechnen, wo Merkur sich am Himmel befindet. Und das Problem war, dass es da eben ein Unterschied gab. Ja, also das, was man ausgerechnet hat, hat nicht mit dem übereingestimmt, was man beobachtet hat. Und das ist natürlich immer zu erwarten. Ja, man macht immer Fehler bei der Beobachtung. Hundertprozentig übereinstimmen wird es nie. Aber die Fehler waren eben so groß, dass man es nicht allein durch die Beobachtungsungenauigkeiten erklären konnte. Die Möglichkeiten, die es gab, waren eben entweder, dass das Newtonsche Gesetz falsch ist und die Gravitation nicht richtig beschreibt, oder dass da irgendwo in der Nähe von Merkur noch was ist, was wir nicht kennen und was halt die Bewegung von Merkur beeinflusst. Ja, also in dem Fall einfach ein weiterer Planet, also noch ein Planet noch innerhalb der Merkurbahn, der damals Vulkan genannt wurde. Und wenn der da gewesen wäre, dann hätte eben dessen Kraft, die wir ja nicht berücksichtigt haben, weil wir nicht kennen, die Bahn des Merkur beeinflusst. Und
verstehe.
Man hat damals, man hat wirklich lange geglaubt, dass es diesen Vulkan gibt, denn da gab es den großen französischen Himmelsmechaniker Urbain Le Verrier, der damals schon auch das gleiche Problem gelöst hat, das bei Uranus aufgetreten ist. Also es gab bei Uranus das gleiche Problem wie bei Merkur. Auch Uranus hat sich nicht so bewegt, wie man es vorausberechnet hat. Und auch damals hat man schon überlegt, okay, vielleicht stimmt Newton nicht. Aber Urbain Le Verrier hat gesagt, nee, Newton, das Gesetz, das muss stimmen, das ist in Ordnung. Da gibt es doch irgendwo einen Planeten, der die Bahn des Uranus stört. Und hat dann eben mit ziemlich mühsamen und langwierigen Rechnungen, damals gab es ja keinen Computer oder sowas, hat dann eben ausgerechnet, welche Eigenschaften so ein Planet haben müsste, damit der genau die beobachteten Abweichungen bei Uranus erzeugt. Und hat sich damals ein richtiges Duell geliefert mit John Couch Adams, der war quasi Le Verriers Gegenspieler in England. Und in England und Frankreich haben sie ja nie sonderlich mögen, damals zumindest. Es gab wirklich, also da in den Zeitungen haben sich die Journalisten, wirklich, das war so eine Art, wie wenn heute jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft die Zeitungen schreiben, ob jetzt irgendwie das England gewinnt oder Frankreich gewinnt. Also war das damals die Wissenschaft, ja. Also da haben die Menschen wirklich spekuliert, wer schafft jetzt, wer findet zuerst den Planeten, findet es Adams aus England oder findet es Le Verrier aus Frankreich. Also das war was, da wo die Menschen damals wirklich drüber gesprochen haben, was wirklich so
Thema. So wie mit den Russen und den Amerikanern und dem Mond.
So ungefähr, ja. Also dann haben wirklich, haben beide gerechnet, beide haben ihre Beobachter gehabt, die probiert haben, das zu finden, und Le Verrier hat da eben das bisschen Glück gehabt und hat seine Beobachtungen dann an Gottfried Galle in Berlin geschickt, und der hat eben wirklich hat über das Teleskop ausgerichtet durchgeschaut und im Prinzip mehr oder weniger sofort diesen neuen Planeten gefunden, der dann eben Neptun war. Mhm. Und weil ihm das damals so erfolgreich war, also wirklich dieser Triumph der Himmelsmechanik, der Triumph des Newtonschen Gesetzes, dass eben wirklich das Gesetz so gut ist, dass man einen neuen Planeten damit entdecken kann, ohne dass man quasi durchs Teleskop schaut, rein nur vom Rechnen her.
Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, also diese Logik. Also er hatte welche Erkenntnisse, die ihn dann auf die Spur gebracht haben? Also was genau hat ihn vermuten lassen, dass da noch ein Planet sein müsste?
Ja, du hast, wenn du die Bewegung eines Planeten berechnen willst, dann hängt die Bewegung von der Gravitationskraft ab. Ja? Also die Sonne zieht an den Planeten und alle anderen Planeten beeinflussen den Planeten auch, genau. Mhm. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt ausrechnen will, wo ist der Planet morgen, dann schaue ich jetzt beim Himmel mal nach im Teleskop, heute ist er da, dann sage ich, okay, ich habe Gravitationskraft von der Sonne, von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, und rechne das alles aus, und dann weiß ich, okay, die Gesamtkraft auf Uranus ist die und die, und morgen wird er da sein. Dann kann ich morgen nachschauen, ob das so ist. Wenn ich jetzt feststelle, das ist nicht so, dann habe ich irgendwo unterwegs einen Fehler gemacht. Entweder mein Fehler war, ich habe das falsche Gesetz verwendet. Ja? Das heißt, die Gravitationstheorie ist falsch. Oder ich habe nicht alle Einflüsse berücksichtigt. Ich habe gerade gesagt, wir haben genommen Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Das waren damals alle bekannten Himmelskörper. Und wenn da jetzt noch ein Himmelskörper ist, irgendein Unbekannter, dann hat der auch einen Einfluss. Aber wenn ich nicht weiß, dass es einen Himmelskörper gibt, einen Unbekannten, dann kann ich den Einfluss ja nicht berücksichtigen. Dann fehlt mir irgendwas in meiner Gleichung. Und die zwei Möglichkeiten waren eben, entweder die Gleichung ist falsch oder es gibt
noch einen Planeten.
Genau, und Le Verrier war eben überzeugt davon, dass die Gleichung richtig ist, das Newtonsche Gravitationsgesetz, und dass es eben noch so einen unbekannten Planeten geben muss. Und er hat eben probiert herauszufinden, welche Eigenschaften muss ein Planet haben, damit er genau diese Abweichung erzeugt.
Aber dann müsste er ja eigentlich auch, das heißt, er hat im Prinzip auch schon die Größe, die Masse dieses Planeten auch gleich mitbestimmt.
Genau, ja. Also es waren natürlich Ungenauigkeiten, wie ich habe gesagt, Le Verrier hat Glück gehabt, dass eben seine Vorhersage ziemlich genau übereingestimmt hat. Sie war nicht ganz exakt, aber wie gesagt, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass es trotzdem hingekommen ist.
Wann war das ungefähr?
Oh Gott, Jahreszahlen, die weiß ich alle nicht mehr auswendig. Also es müsste so Neptuns Entdeckung 1848 müsste das gewesen sein, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so um den Dreh rum.
Ich guck mal, aber... Ja. Mit anderen Worten, keine Computer und überhaupt auch noch eine ganze Menge sonstige Erkenntnisse nicht gehabt.
Ja. Wie gesagt, weil das damals
schon eben erstaunlich.
So erfolgreich war, dass eben wirklich dieser Triumph der Himmelsmechanik
1846
war man eben auch überzeugt davon, dass sich die Abweichung, oder Le Verrier war davon überzeugt, dass die Abweichung der Merkurbahn sich genauso erklären lässt. Dass es eben da noch einen weiteren Planeten gibt innerhalb der Merkurbahn, der eben diesen Unterschied zwischen Theorie und Beobachtung beim Merkur erzeugt. Und man hat eben wirklich jahrelang gesucht, jahrzehntelang fast gesucht nach diesem Vulkan, der natürlich schwer zu beobachten ist, weil wenn er so nah an der Sonne steht, dann kann man ihn eigentlich in der Nacht nicht beobachten, ja, weil in der Nacht ist die Sonne nicht da, und wenn der Planet nahe bei der Sonne ist, dann geht auch mit der Sonne unter, geht mit der Sonne auf. Das heißt, man kann ihn eigentlich in der Nacht nicht beobachten, weil er dann nicht am Himmel steht. Das heißt, man musste irgendwie entweder die Sonne selbst beobachten, also mit irgendwelchen Filtern unter Tags die Sonne beobachten und schauen vielleicht, ob man vor der Sonnenscheibe so ein bisschen was, so ein kleines Pünktchen vorüberziehen sieht. Was natürlich auch genauso gut ein Sonnenfleck sein kann oder ein Vogel oder sonst irgendwas. Ja, also da gab es jede Menge Fehler, und wenn man lange irgendwie mit dem Teleskop, selbst mit Filter, auf die Sonne starrt, dann sieht man sowieso jede Menge komische Sachen. Das heißt, es gab da sehr viele Sichtungen dieses Vulkans. Also es gab viele Menschen, die Astronomen, die den Vulkan gesehen haben, die sich aber dann nie bestätigen lassen. Das wurde nie bestätigt, diese Beobachtungen. Man hat dann auch zu Sonnenfinsternissen, ja, so wo die Sonne verfinstert ist, dann kann man ja besonders gut sehen, was da in der Nähe ist. Gab es richtige Expeditionen überall in alle Weltteile, um diesen Vulkan zu finden. Hat aber auch nie geklappt. Und man hat eigentlich erst dann aufgehört zu suchen, als eben dann Albert Einstein gezeigt hat, 1915, mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, dass eben in dem Fall die andere Lösung die richtige ist. Ja, also kein unbekannter Einfluss, sondern das falsche Gesetz. In dem Fall war eben das Newtonsche Gravitationsgesetz nicht gut genug, um die Bewegung von Merkur zu erklären, nicht genau genug. Und man braucht eben Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Mit der lässt sich dann die Bewegung von Merkur wirklich so exakt vorhersagen, dass man nicht mehr nach einem unbekannten Planeten suchen muss.
Mhm. Was war dann jetzt der konkrete Einfluss, den man da sozusagen berücksichtigen muss?
Bei der allgemeinen Relativitätstheorie sagt ja, dass das Massen krümmen den Raum.
Ja.
Und Merkur ist der Sonne nächste Planet, der ist quasi an der Sonne ganz nah dran, und wenn man da ist die Raumkrümmung am stärksten, je näher man an die Sonne kommt.
Ja.
Das heißt, bei den anderen Planeten ist dieser Effekt der Raumkrümmung auf die Bewegung, der ist eben vernachlässigbar gering, ja, also den merkt man nicht. Das ist quasi, die Beobachtungsfehler sind da viel größer. Mhm. Aber weil Merkur eben so nah dran ist, merkt man, die sind da viel stärker, und da hat eben das Newtonsche Gesetz, das ja quasi nur eine Annäherung ist an die Realitätstheorie, eben war eben die Annäherung zu ungenau. Da hat man wirklich die exakten Formeln gebraucht.
Verstehe. Machen wir doch mal so ein bisschen mehr Sendung mit der Maus und fassen wir mal die ganze Familie zusammen. Ich wollte mich ja jetzt hier mal konkret auf unser Sonnensystem konzentrieren, was ja allgemein bekannt sein dürfte. Wir sind beileibe nicht das einzige Sternsystem, sondern ich glaube, die Zahl lässt sich auch überhaupt gar nicht bestimmen. Oder gibt es da irgendeine Schätzung?
Wie viele Planeten es gibt, extrasolare Planetensysteme?
Nee, wie viele Sternensysteme
man so... Das Sternensystem ist eigentlich ein Ausdruck, den man eher für Milchstraßen benutzt, also für Galaxien. Also ein System bestehend aus Sternen. Das ist quasi, also so eine Galaxie besteht aus vielen Sternen. Wenn du jetzt meinst, ein System wie unser Sonnensystem, also ein Stern mit Planeten rundherum,
genau,
dann sagt man dazu eher Sonnensystem oder Planetensystem.
Okay.
Das heißt also, in unserer Galaxie gibt es, ja, wie viel wird es da geben, so ein paar hundert Milliarden Sternen ungefähr. Also genau kann man es jetzt nicht wirklich abschätzen, aber so ungefähr 100 Milliarden Sterne in unserer Galaxie kommt ungefähr hin, und im ganzen Universum gibt es vielleicht nochmal ein paar hundert Milliarden Galaxien. Also
Kann man sich ausrechnen, sind auf jeden Fall eine ganze Menge.
Genau. Und also wie viele Planeten es dann noch gibt, kann man auch nicht sagen. Man weiß jetzt nicht genau, wie viele Sterne Planeten haben. Aber es werden auf jeden Fall nicht wenige sein. Wir kennen jetzt mittlerweile schon fast 500 Planeten um andere Sterne. Also da, und wir haben gerade erstmal angefangen zu suchen. Also
aber wovon geht man denn aus? Geht man davon aus, dass eigentlich jeder Stern irgendwelche Planeten hat oder ist das die Ausnahme?
Eigentlich nicht. Also im Prinzip geht man davon aus, dass nach unseren aktuellen Modellen, wie ein Stern entsteht, der entsteht ja aus einer großen Wolke mit Gas und Staub und die verdichtet sich, ja, wird immer, der zentrale Bereich wird immer dichter und dichter, bis er dann irgendwann so dicht wird, dass eben der Druck und die Temperatur im Inneren dieses dichten Bereichs so hoch werden, dass eben Kernfusion einsetzen kann und dann habe ich einen Stern. Und dann hängt es eben davon ab, ob der Stern eben bei seiner Entstehung das ganze Material, was um ihn herum war, aufgebraucht hat oder nicht. Wenn was übrig geblieben ist, dann kann aus dem übrig gebliebenen Zeug Planeten entstehen. Mhm. Wenn der alles aufgebraucht hat, dann nicht. Und man geht eigentlich schon davon aus, dass es, je nachdem, welche Art von Sternen man betrachtet, ja, es gibt ja verschiedene Typen von Sternen, sehr große, sehr heiße, sehr kleine, die weniger heiß sind. Also je nach Art von Sternen, also bei Sternen wie unserer Sonne zum Beispiel, dass da jetzt Planeten, sagen wir mal, zumindest nichts Außergewöhnliches sind. Ob sie jetzt wirklich häufig sind, das weiß man noch nicht genau. Dazu haben wir noch zu wenig Beobachtungsdaten. Weil mit unserem im Moment können wir können noch nicht alle Planeten beobachten, die da sind. Also selbst wenn wir jetzt ein System beobachten, das Planeten hat, dann können wir davon nur die ganz großen sehen, ja, diese großen wie Jupiter zum Beispiel. Oder auch ein bisschen kleiner, ja. Also die Techniken werden immer besser und besser. Aber so Planeten, so klein wie unsere Erde zum Beispiel, die können wir noch nicht oder nur extrem schwer beobachten im Moment. Das wird sich ändern in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren ungefähr. Da haben wir neue Missionen im Weltraum, Satellitenmissionen. Also es sind jetzt zum Beispiel schon welche unterwegs wie Corot oder Kepler, die schon wahnsinnig viel entdeckt haben. Ja, also Corot hat jetzt vor kurzem erst 8 neue Planeten gefunden. Und Kepler Corot, hat.
Wie schreibst du das?
Corot schreibt sich C-O-R-O-T. Mhm. Ist eine Mission der Europäischen Raumfahrtagentur. Mhm. Und Kepler ist eine Mission der NASA und die haben auch vor kurzem die Entdeckung von 500 Planetenkandidaten bekannt gegeben. Ja, also die Missionen werden einiges finden und dann soll in ein paar Jahren Gaia starten. Da sollen ein paar 10.000 Planeten entdeckt werden. Ja, also ich denke mal, in 10 Jahren ungefähr werden wir wirklich einen guten Überblick haben, wie häufig Planeten um andere Sterne sind.
Okay, war da jetzt eigentlich die Antwort drin? Also ist es eher die Ausnahme? Kann man das so festhalten, dass so viele Planeten sich um eine Sonne scharen?
Also die Antwort war insofern drinnen, dass man noch nicht sagen kann, ob es eine Ausnahme ist oder nicht. Wir wissen, dass es Planeten gibt um andere Sterne. Wir wissen, dass es auch Systeme gibt, wo mehrere Planeten einen Stern umkreisen. Aber da wir noch nicht fähig sind, alle Planeten zu entdecken, die um den Stern kreisen, können wir noch nicht genau sagen, ob es eine Ausnahme ist oder nicht. Aber nach allem, was wir jetzt wissen von der Theorie her, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass unser Sonnensystem nichts Außergewöhnliches ist.
Mhm. Wir sind einfach, wie Douglas Adams mal so schön gesagt hat, in einem langweiligen, wie sagt er, ist einem total aus der Mode gekommen.
Also langweilig würde ich es nicht nennen, unser Sonnensystem, aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht, vermutlich nichts Außergewöhnliches, aber
okay,
deswegen
also nicht langweilig. Also man kann davon ausgehen, dass wir jetzt beileibe nicht die Einzigen sind, genau. So in der Form, aber es ist auch nicht so, dass jetzt jeder Stern einen ganzen Tross Planeten um sich herum mit sich führt, genau, wahrscheinlich.
Ja. Genau, ja.
Okay. Ja, jetzt haben wir ja schon das eine oder andere wiedergegeben. Das ist ja auch schon so ein bisschen Allgemeinbildung, aber ich glaube auch Allgemeinbildung muss manchmal wiederholt werden. Was haben wir denn jetzt sozusagen in unserem Sternensystem? Was wissen wir? Wenn man mal von der Sonne startet.
Genau.
Und ja, was wir schon erwähnt haben, der erste ist wahrscheinlich der Merkur.
Wenn du jetzt von den Planeten ausgehst, ja, dann.
Oder, ja, ich meine, auch wenn da was anderes Interessantes ist. Also, wenn wir jetzt von der Sonne, oder fangen wir doch mal mit der Sonne an.
Genau, ja, das kommt davon, was man.
Ich denke, wir müssen einfach bei der Sonne anfangen. Also, die Sonne ist einfach ein heißer, glühender Gasball, der irgendwie so vor sich hin brennt. Das tut er glücklicherweise auch noch eine Weile.
Genau, ja. Ein paar Milliarden Jahre noch ungefähr.
Ein paar Milliarden Jahre, dann ist hier einfach Essig. Und bis dahin muss die Menschheit sozusagen einen Weg gefunden haben, wie man irgendwie auf einem anderen Planeten. Also auf ein anderes Sonnensystem umsattelt, weil.
Ja, das weiß, was bis da noch alles los ist, also.
Ja, ja.
Nee, also wie können wir mit der Sonne anfangen? Ja, also ohne Sonne gibt es kein Sonnensystem. Und je nachdem, was einen interessiert, kann man mit der Sonne auch schon wieder aufhören. Ja, also wenn es nach der Masse geht, dann ist die Sonne eigentlich so gut wie alles, was im Sonnensystem ist. Also fast die gesamte Masse des Sonnensystems ist in der Sonne konzentriert. Alles andere ist so unter ferner Liefen. Mhm. Aber natürlich aus unserer Sicht als
kleiner, so 99% oder was?
Genaue Zahlen weiß ich auch nicht. Also Jupiter hat ein Tausendstel der Sonnenmasse. Okay. Also bleibt noch so ein bisschen was übrig. Aber wie gesagt, wenn wir es aus uns, das ist jetzt quasi die astronomische Sicht der großen Zahlen, wenn wir es jetzt aus unserer menschlichen Sicht nehmen, dann ist natürlich die Erde zwar vernachlässigbar gering, aber für uns trotzdem noch groß genug, dass wir sie als relevant ansehen.
Das heißt, die Planeten sind rein von der Masse gesehen eigentlich ein Schiss.
Genau, ja.
Ja. Wir sind so ein paar Steinklumpen, die vergessen wurden, eingesammelt zu werden, kann man fast sagen.
Ja, Steinklumpen ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber im Prinzip, wie gesagt, ist im Vergleich mit der Gesamtmasse ist die Massen der Planeten eigentlich vernachlässigbar klein. Mhm. Aber trotzdem sind sie natürlich wichtig und wir haben immerhin 8 Planeten in unserem Sonnensystem, die alle auf ihre eigene Art extrem interessant sind.
Ist denn, ich meine, wenn diese ganze Masse da drin ist, was ist denn so drin? Ich meine, ist es wirklich jetzt nur Gas, was die ganze Zeit brennt und nichts anderes? Oder geht man davon aus, dass da in der Sonne auch noch irgendein finsterer Kern schlummert, der irgendwie auch feste Materie hat?
Naja, in der Sonne, im Kern der Sonne hat es ein paar Millionen Grad. Da wird nicht mehr viel irgendwie festbleiben, egal was da drin war.
Okay.
Die Sonne besteht, sagen wir mal, zu fast 100% aus Wasserstoff und aus Helium. Der Wasserstoff wird im Kern zu Helium fusioniert. Das heißt, je länger die Sonne existiert, desto mehr Helium, desto quasi mehr Helium gibt es im Verhältnis zu Wasserstoff. Aber im Prinzip ist die Beschreibung, die Sonne besteht aus Wasserstoff und Helium eigentlich ausreichend. Also es sind noch ein paar andere Sachen, also das, was die Astronomen Metalle nennen. Also für einen Astronomen ist alles, was kein Wasserstoff und kein Helium ist, ist ein Metall. Mhm. Und die macht halt noch so einen kleinen Prozentsatz aus von ein paar Prozent, was halt an der Sonne noch so drin ist, an anderen Kram. Aber im Prinzip ist die Sonne ein großer Ball aus Wasserstoff, der zu Helium fusioniert wird.
Mhm. Bis er dann irgendwann nur noch Helium ist.
Ja, nur noch Helium, so. Das hängt dann wieder von, das ist wieder ein bisschen kompliziert, da hängt es wieder von den genauen Fusionsketten und Fusionsreaktionen ab, die im Inneren ablaufen. Also es wird dann im späteren Stadium mit das Helium dann auch nochmal fusioniert, da entsteht aus dem Helium, steht wieder was anderes, da gibt es noch Kohlenstoff und Sauerstoff entsteht dann und auch andere schwere Elemente, die alle drin entstehen, aber im Prinzip kommt es dann sowieso noch wird die Sonne dann ein großer roter Riese, das heißt, ihre äußeren Schichten stößt sie dann ab. Und was dann übrig bleibt, in dem Fall, ist ein weißer Zwerg, der fast nur noch der dann eigentlich auch gar nicht mehr wirklich fusioniert, sondern eigentlich nur noch Wärmeenergie abstrahlt.
Also roter Riese, weißer Zwerg, das sind so Bezeichnungen für bestimmte Phasen eines Sternenlebens.
Na, eigentlich kann man schon sprechen von Sternentod. Ja? Also wenn ein Stern aufhört zu fusionieren, beziehungsweise wenn er nicht aufhört, sondern wenn das Gleichgewicht im Stern sich verändert. Ja? Ein Stern wird ja quasi von zwei großen Kräften dominiert. Es gibt einerseits die Gravitationskraft, die im Prinzip die ganze Materie des Sterns zusammenziehen will. Mhm. Und dann gibt es den Strahlungsdruck. Das ist durch die Strahlung, die erzeugt wird, das Licht, das erzeugt wird, das drückt quasi nach außen. Ja? Und diese zwei Kräfte halten sich bei einem normalen Stern, wie die Sonne, halten sich die beiden Kräfte die Waage. Ja? Also der Stern wird nicht größer, der wird nicht kleiner, sondern er fusioniert stabil und bleibt stabil. Und irgendwann, gegen Ende des Lebens der Sonne zum Beispiel, wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, dann wird der Strahlungsdruck schwächer. Ja? Das heißt, die Gravitation gewinnt die Überhand, Gravitationskraft wird stärker und der Stern wird zusammengedrückt. Wenn er zusammengedrückt wird, dann wird es innen wieder heißer, ja, weil der Druck steigt, die Temperatur steigt. Mhm. Wenn es heißer wird, dann können aber neue Kernreaktionen starten. Ja, dann wird es heiß genug, dass eben nicht nur Wasserstoff fusioniert werden kann, sondern auch Helium fusioniert werden kann. Dadurch steigt der Strahlungsdruck wieder und der ganze wird wieder ausgedehnt. Ja. Und so geht es dann immer hin und her und je nachdem, wie der Stern aufgebaut ist, was ist die Grundparameter, sind die Grundgröße, kann es dann zum Beispiel in einer Supernova enden, wo das Ding dann quasi explodiert. und alles rausschmeißt oder eben, wie es bei der Sonne sein wird, die bläht sich dann einfach nur noch auf, da gewinnt dann irgendwann der Strahlungsdruck quasi die Überhand. Die Sonne wird immer größer und stößt ihre äußersten Schichten dann ab, also das geht dann bis über die Erdbahn hinaus, ja, also die Erde wird dann quasi von der Sonne verschluckt werden. Bis dann irgendwann nur noch, bis die ganzen äußersten Schichten abgestoßen sind und nur noch der innerste dichte Kern übrig bleibt, eben ein weißer Zwerg. Das ist dann ein Ding, so groß wie die Erde ungefähr, was dann auch im Rest des Lebens nicht mehr viel tut. Also der weiße Zwerg ist da und wird dann irgendwann immer kälter, immer dunkler, bis er dann irgendwann ein schwarzer Zwerg wird, der dann, ja, das ist dann quasi, da passiert dann nichts mehr. Also er ist dann ein schwarzer Zwerg und das war's. Und das bleibt auch bis zum Ende des Universums.
Das ist einfach nur so ein Klump Materie.
Das ist genau, einfach ein Stück ausgebrannte Sternenasche quasi.
Kann aber sein, dass es dann irgendwann mal von so einem anderen Sternensystem eingeholt wird.
Ach ja, kann dann noch irgendwie noch ein anderer Stern dann wieder mal eingefangen werden. Ja, aber das ist sicher, das ist eher unwahrscheinlich, weil ja doch zwischen den Sternen viel, viel Platz ist.
Ja, klar.
Ja, also das ist so.
Das sind ja eigentlich bedauerliche Aussichten für unser.
Ja, aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Milliarden Jahre Zeit.
Aber gibt einem doch schon so ein gewisses Gefühl der Endlichkeit, oder? Also. Na gut, lassen wir uns nicht deprimieren. Jetzt haben wir also Planeten und anderes Getier, was sich so um diese Sonne herumtummelt. Wie, ich meine, am Anfang muss ja die Sonne da gewesen sein. Und dann ist sozusagen die Materie, die die Planeten geformt hat, das ist das, was einfach nicht eingefangen wurde, was nicht in diese von der Erde mit angezogen wurde. Oder ist das da wieder rausgefeuert worden?
Ja, also die Sonne hat sich aus einem großen Urnebel, sagt man, gebildet. Und nachdem die Sonne entstanden ist, also nachdem die angefangen hat zu strahlen, war sie halt noch von einer Scheibe aus Staub und Gas umgeben. Ja, also es hat, so wie im Prinzip jetzt der Saturn von seinen Ringen umgeben ist, war auch die Sonne von einer sehr großen Staub- und Gasscheibe umgeben. Und in dieser Staubscheibe haben sich eben die kleinen Staubteilchen sind zusammengestoßen, sind quasi aneinander kleben geblieben, sind immer größer geworden, bis sie das geworden sind, was wir heute Asteroiden nennen. Ja, also Gesteinsbrocken von ein paar Zentimeter Größe bis ein paar 110 Kilometer Größe, ja. Und die sind natürlich auch wieder miteinander zusammengestoßen, ja. Und so sind dann immer, je größer die geworden sind, desto stärker war ihre Gravitationskraft, desto mehr andere konnten sie wieder einfangen und irgendwann sind eben auf diese Art und Weise Protoplaneten entstanden, ja. Also noch nicht ganz fertige Planeten, die halt so groß waren wie zum Beispiel, ja, wie der Mond, wie die Erde, wie der Mars, also solche Objekte ungefähr. Und manche davon, die eben schnell genug, groß genug wurden, die konnten dann auch noch jede Menge Gas einfangen, was da rumlag. Also die haben sich dann quasi eine riesengroße Gashülle zugelegt. Das sind die geworden, die wir heute als Gasplaneten kennen. Ja, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das waren eben die eben schnell genug, groß genug geworden sind. Andere wie die Erde, die sind halt so vergleichsweise kleine Gesteinsklumpen geblieben, haben sie dann auch im Laufe der Zeit eine Atmosphäre zugelegt. Natürlich ging es am Anfang noch relativ wild zu, weil da ja wesentlich mehr Protoplaneten waren, als wir heute haben. Heute haben wir 8 große Planeten im Sonnensystem, damals waren es mehr und die sind dann auch teilweise zusammengekracht. Ja, also die Protoerde ist mit einem anderen Protoplaneten zusammengestoßen, man nennt den heute Thea. Und damals ist eben aus der Erde ein großes Stück rausgeschlagen worden bei dieser Kollision. Also Thea war so groß wie der Mars. Ja, also da ist die Protoerde mit einem marsgroßen anderen Protoplaneten zusammengestoßen. Und bei der Kollision ist eben quasi ein Stück aus der Erde rausgeschlagen worden. Und aus dem ist unser Mond entstanden. Mhm. Und solche Kollisionen gab es damals noch öfter, bis dann irgendwann eben quasi alles, was irgendwie im Weg rumstand, entweder zusammengestoßen ist oder rausgeworfen worden ist. Und dann nur noch die 8 übrig blieben, die wir heute kennen. Mhm.
Das heißt, auch alle Monde, die jetzt die anderen Planeten umkreisen, sind vermutlich
durch
solche Kollisionen entstanden.
Ist schwierig zu sagen. Ja, also der Erdmond ist eine Besonderheit, weil der wirklich im Vergleich mit der Erde selbst sehr groß ist.
Ja.
Wenn man sich andere anschaut, Jupiter zum Beispiel hat über 60 Monde, aber im Vergleich zu Jupiter selbst sind das nur winzig kleine Brocken. Ja, und die hat er wahrscheinlich einfach eingefangen. Ja, das sind einfach eingefangene Asteroiden.
Ah.
Oder man kann sich auch so vorstellen, dass die genauso entstanden sind wie die Planeten der Sonne. Also so wie die Sonne von der Scheibe umgeben waren auch vielleicht manche Protoplaneten von der Scheibe umgeben. gegeben, wo sie dann die gleichen Prozesse abgespielt haben und dann auch wieder Monde entstanden sind.
Warum eine Scheibe? Also muss ich mir das so, also du hast ja gesagt, so wie man das von den Saturnringen her kennt. Ja. Also wirklich so quasi in der Mitte, quasi um den Äquator herum und dann eben so eine flache Struktur. Warum tummelt sich das nicht überall?
So, man kann das so schon beim Saturn recht gut erklären. Ja, die Saturnringe sind ja wirklich extrem flach. Wenn man die mit ihrer Ausdehnung vergleicht, ja, ich meine, die sind ja hunderttausende Kilometer von der Ausdehnung her, aber von der Dicke her nur ein paar Kilometer, also wirklich dünner als ein Blatt Papier, wenn man das so umrechnet. Mhm. Das kann man mal gut erklären, warum das so ist. Man braucht sich nur vorstellen, man hätte jetzt mal so Teilchen, also die Saturnringe bestehen ja aus kleinen Gesteins- und Eisbrocken. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte Teilchen, die jetzt eben nicht in der gleichen Ebene sich befinden wie der Ring, sondern eben dazu geneigt sind, ja, dann müssen die bei ihrem Umlauf immer diese Ringebene durchqueren. Sehr klar, wenn sie nicht in der Ebene sind, dann müssen sie die Ebene irgendwie kreuzen, wäre Bahn, und dann kommen sie einmal, auf der einen Seite kommen sie von unten nach oben durch und auf der anderen Seite kommen sie von oben nach unten durch,
ja,
durch diese Ringebene. Und jedes Mal, wenn sie das tun, besteht die Chance, dass sie mit den Teilchen der Ringebene kollidieren. Ja, und jedes Mal, wenn sie zusammenstoßen, verlieren sie ein bisschen Energie. Und wenn sie Energie verlieren, dann wird der Orbit flacher. Das heißt, wenn sie das lang genug machen, dann landen die automatisch alle in der gleichen Ebene.
Der Orbit wird deshalb flacher, weil um den Äquator herum am meisten Kräfte,
nee, also die
Kräfte existieren, oder wie muss man
sagen? Nee, die sammeln sich einfach dann an. Also wenn du quasi die Teilchen hast, die sich durch die Ebene durchbewegen, also wenn du wirklich Teilchen hast, die sich durch die Ebene durchbewegen und von dieser Ebene abweichen, dann werden sie durch die Kollisionen automatisch wieder zurückgeholt in diese Ebene.
Ja gut, aber muss da ja überhaupt erstmal was sein. Ich meine,
ja,
wenn auf der Ringebene noch gar nichts ist, sondern alles fliegt nur irgendwo herum, dann können die ja irgendwo miteinander kollidieren. Aber du meinst, in dem Moment, wo sie kollidieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich am Ende auf Äquator, also Äquator ist der richtige Begriff dafür, also
bei der Erde, ja, ist es der Äquator. Ja, das hängt dann, ja, bis zu tun ist auch der Äquator, ja, es hängt dann davon ab, natürlich von der Bahn, also wenn du jetzt quasi eine Bewegung haben willst, die nicht irgendwo vom Äquator abweicht, dann musst du mit zusätzliche Kraft aufwenden. Ja,
okay. Also
dann die Bewegung wirklich genau um den Äquator rundherum, das ist die natürliche Bewegung, die sich halt einfach normaler
ganz normal einschlägt.
Nachvollziehbar.
Das heißt, alles ist irgendwie um die Sonne herumgeflogen, was sich irgendwie noch nicht so in der Sonne selbst versammelt hat, stieß zusammen, ist irgendwie ein bisschen verschmolzen oder auch nicht, hatte unterschiedliche Größen. Und man muss sich aber dann diese Ausdehnung dieses Sonnenrings schon so weit vorstellen, wie jetzt auch die Ausdehnung unserer Planeten, oder haben die sich erst später in diese Abstände hin bewegt?
Die Planeten haben sich schon ein bisschen bewegt. Also die sind nicht dort entstanden, wo sie jetzt sind. Man weiß heute, dass sich von den großen Planeten zumindest, ja, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, dass die sich nach außen bewegt haben. Also Saturn, Uranus und Neptun haben sich ein bisschen nach außen bewegt. Die waren früher näher an der Sonne dran. Und Jupiter ist ein bisschen nach innen gewandert.
Mhm. Aber so im Wesentlichen waren sie schon da.
Im Wesentlichen, wenn man es jetzt quasi, ja, im Wesentlichen waren sie schon da, wo sie jetzt sind.
Okay, also dieser Ring um die Sonne muss man sich im Prinzip fast so groß vorstellen, wie auch heute die Ausdehnung der Planeten ist.
Ja, also wir sind also außerhalb, wenn wir jetzt in den Bereich gehen, hinter die Planetenbahnen, also hinter die Bahn von Neptun, dann ist dieser Ring im Prinzip noch da. Weil außerhalb der Neptunbahn ist der Kuipergürtel, also ein sehr großer Asteroidengürtel, viel größer als der zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter.
Mhm.
Und dieser große Asteroidengürtel, der Kuipergürtel, der ist im Prinzip, das sind eben die Dinger, die übrig geblieben sind. Ja, also
das ist das, was nicht verteilt wurde.
Genau, das sind auch die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Also die Asteroiden sind im Prinzip die übrig gebliebenen Bausteine, aus denen nichts geworden ist.
Hm. Kann man aus denen noch irgendwas machen? Ich meine,
ja, es ist, wenn man was machen könnte, dann wäre schon geschehen. Also das.
Naja, weiß nicht. Ich meine, die Zeit ist ja.
Man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie.
Ist ja da.
Ja, nee, aber außer von selbst wird da jetzt nicht mehr viel passieren. Also wenn, dann müsste man irgendwie sich selbst noch irgendwie die einsammeln und dann kann man noch irgendwie was draus bauen, irgendeine Dyson-Sphäre oder irgendwie sowas Science-Fiction-mäßiges. Aber so die Planeten, die entstehen konnten, die sind alle schon entstanden.
Okay. Es sei denn, es kommt mal irgendein Objekt, irgend so ein großes und unerwartetes vorbeigeschossen und donnert da rein und.
Dann, ja, wird natürlich wieder alles durchgemischt, ja.
Dann haben wir hier unter Umständen auch noch ein ganz anderes Problem.
Genau.
Okay, verstehe. Das heißt, der Asteroidengürtel, das heißt, es gibt zwei.
Eigentlich kommt darauf an, wie man es definiert. Also es gibt eigentlich
zwei Häufungen.
Häufungen, genannt, es gibt eigentlich fünf Asteroidengürtel große. Also es gibt fünf große Asteroidengruppen. Wenn wir jetzt mal von innen nach außen gehen, dann sind da zuerst die erdnahen Asteroiden. Das sind die Asteroiden, die sich so zwischen der Bahn von von Venus und Mars ungefähr befinden. Ja? Also das sind die Asteroiden, die dann auch, wenn uns mal einer trifft, dann trifft uns einer von den erdnahen Asteroiden.
Ah, okay.
Dann,
naheliegend.
Genau. Dann gibt es den schon angesprochenen Asteroidengürtel, also die nennt man Hauptgürtel-Asteroiden. Das sind die zwischen eben Mars und Jupiter. Mhm. Dann gibt es die Trojaner-Asteroiden. Das sind Asteroiden, die sich auf der gleichen Bahn befinden wie Jupiter, nur eben ein bisschen vor und ein bisschen hinter Jupiter. Also da gibt es spezielle Punkte, wo sich die Gravitationskraft von Jupiter und Sonne genau aufheben. Die nennt man Lagrange Punkte. Und an den Lagrange Punkten, also an zwei der fünf Lagrange Punkte der Jupiterbahn, haben sich eben Asteroiden angesammelt. Recht viele, also es ist durchaus so viele wie zum Beispiel im Hauptgürtel sich befinden. Und das sind die Trojaner-Asteroiden. Dann zwischen den Bahnen von Jupiter und Neptun gibt es die Zentauren. Das ist im Prinzip so das Gegenstück zu den erdnahen Asteroiden. Also die erdnahen Asteroiden sind quasi die aus dem Hauptgürtel rausgeflogen sind und dann halt wild durch die Planeten, so wie beim Billard quasi hin und her geschubst werden und die sich halt in dem Bereich zwischen den Planeten verteilen. Und die Zentauren sind die Asteroiden, die vom Kuipergürtel weiter draußen rausgeschmissen worden sind und sich dann eben in dem Bereich zwischen Jupiter und Neptunbahn verteilen. Das sind die Zentauren und dann weiter außerhalb kommt eben der große Kuipergürtel, der die von zahlenmäßig ja vermutlich die größte Anzahl an Asteroiden hält.
Also eine ganze Menge Schrott sozusagen.
Es geht dann noch Steinschrott. Es geht dann noch weiter. Es gibt dann noch die gestreute Scheibe, nennt sich das. Also Scattered Disk ist der Fachausdruck.
Ja.
Das ist quasi der Übergangsbereich zur Oortschen Wolke. Und die ist dann wirklich das alleräußerste Ende. Also die Oortsche Wolke, die geht fast, ja, also das äußerste Ende der Oortschen Wolke ist ungefähr 100.000 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Also es ist fast schon so die Hälfte des Wegs bis zum nächsten Stern ungefähr. Und das ist eben der Bereich, wo der ganze Kram der Planetenentstehung rausgeschmissen worden ist. Die ganzen Asteroiden, die bei der Planetenentstehung durch die Gravitationskräfte der Planeten rausgeworfen sind, sich eben angesammelt hat und die Sonne in so einer kugelförmigen Schale im Prinzip umgibt und wo auch die meisten Kometen herkommen.
Ah ja, okay, also das ist dann wirklich der Schrottplatz sozusagen.
Genau, ja, also da gibt es noch auch viel, viel mehr, so ein paar wirklich Milliarden.
Okay, jetzt müssen wir denke ich, ist es ganz, ganz hilfreich, dass wir jetzt vielleicht wirklich nochmal so den Marsch von innen nach außen nochmal konkret machen, weil wir die ganze Zeit diese Bezugspunkte haben, was wo ist. Also wir haben die Sonne, was ist dann das erste nennenswerte Objekt ab der Sonne?
Das würde der Merkur sein, denke ich, ja.
Okay, Planet. Haben wir schon gehört, zieht seine Kreise, hat enorm viel Wirkung von der Sonne, da ist bestimmt scheiße heiß.
Da ist es, ja, allerdings. Also ich meine, der ist auch so, dass quasi es gibt, je nachdem, ob man jetzt auf der sonnenzugewandten Seite oder der sonnenabgewandten Seite ist, auf der abgewandten Seite von der Sonne ist es wahnsinnig kalt, weil ja die Atmosphäre, der weggepustet worden ist quasi, also Merkur hat keine Atmosphäre, ist einfach nur ein nacktes Stück Fels. Mhm. Und je nachdem ist es entweder wahnsinnig heiß oder wahnsinnig kalt dort.
Ah, okay. Das heißt, wenn man so irgendwie so gerade so dazwischen irgendwo ist, dann gibt es dann vielleicht auch noch so einen wohlklimatisierten Bereich,
ja,
von ein paar Metern?
Ja, nicht wirklich. Also Merkur ist generell ziemlich ungemütlich, weil, wie gesagt, es gibt auch keine Atmosphäre und nichts dort. Also
kann man ihn überhaupt sehen?
Merkur kann man sehen, ja. Also es gehört zu den Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann. Mhm. Ist aber von denen, die man mit freiem Auge sehen kann, am schwächsten sichtbar. Also man muss auch wirklich genau wissen, wo man hinguckt, denn Merkur ist nahe bei der Sonne. Das heißt, man kann ihn nur sehen, kurz nachdem die Sonne untergegangen ist oder kurz bevor die Sonne aufgeht, also früh am Abend oder früh am Morgen. Und wenn man dann genau weiß, wo man hinguckt, dann kann man ihn durchaus auch sehen.
Mhm. Dann?
Nach Merkur kommt die Venus. Dazwischen gibt es vielleicht noch ein paar verstreute Asteroiden, die Sun-Grazers, Asteroiden, die nahe an die Sonne rankommen oder Kometen, die nahe an die Sonne rankommen. Aber das ist eher, ja, also im Vergleich mit den restlichen Gruppen vernachlässigbar. Also das nächste relevante Ding wäre dann wirklich die Venus, ein Planet, der Erde sehr ähnlich ist, also fast genauso groß ist wie die Erde, aber halt von von der Physik her, von den Bedingungen her, doch ganz anders ist, weil eben Venus im Gegensatz zu Merkur, der überhaupt keine Atmosphäre hat, hat Venus eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, also wirklich extrem dicht. Die haben einen mega Treibhauseffekt dort, also die haben da die Oberflächentemperatur ist ein paar hundert Grad, weil eben wirklich die so einen wahnsinnigen starke Wolkendecke, so einen starken Treibhauseffekt haben. Die haben, es gibt Schwefelwolken, die sie da rumtreiben, also es ist auch ein wirklich ungemütlicher Platz.
Lass uns gleich mal so zu den Eigenschaften der Planeten nochmal separat kommen, dass wir überhaupt erstmal so ein bisschen so die Verortung haben. Also wir haben Merkur, dann noch ein bisschen Asteroidenkram, Venus.
Danach kommt Erde und Mond.
Erde und Mond.
Aber wie gesagt, jetzt mit auch immer mit den Erden und Asteroiden dazwischen. Ja? Also die sind so zwischen Venus und Mars, sind die Erden und Asteroiden. Dann kommt Erde und Mond, danach ist der Mars. Mit seinen zwei Monden, die jetzt auch nicht sonderlich interessant sind. Also jetzt, natürlich sind auch die Marsmonde interessant, aber jetzt sie sind insofern interessant, als die einzigen, neben unserem Mond, die einzigen anderen Monde sind, die einer von den inneren Himmelskörpern hat. Ja, also normalerweise es haben nur die großen Gasriesen, die dann später kommen haben, haben alle jede Menge Monde, aber im inneren System, Merkur hat keinen Mond, Venus hat keinen Mond, die Erde hat ihren einen Mond und Mars hat eben zwei kleine winzige Monde. Nach dem Mars kommt der große Asteroidengürtel.
Warte mal, da fällt mir gerade ein, das kennst du bestimmt auch, da gab es irgendwie vor einiger Zeit so einen großartigen Comic von XKCD, wo er irgendwie so die Gravitation der einzelnen Planeten und ihrer Monde in so einer anschaulichen Grafik so eine durchgehende Linie gezogen hat, wo man dann schnell sehen konnte, mit wie viel Kraft man aufbringen muss, um sich irgendwie von dem jeweiligen Objekt wegzubewegen.
Ja, die kenne ich ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, waren das die Marsmonde, wo man sich dann so problemlos auch irgendwie mit dem Fahrrad und einer kleinen Rampe
im Prinzip wegschießen kann. So kleine, die Marsmonde sind vermutlich wirklich nur eingefangene Asteroiden, also so kleine Felsbrocken, wo man auch vermutlich einfach mit einem Fahrrad oder Skateboard ins All könnte, ja, wenn man wollte.
Muss man gut aufpassen.
Ja, also wie gesagt, nach Mars kommt dann der Hauptgürtel der Asteroiden, also dort, wo die großen Asteroiden sind. Da drin ist auch ein Zwergplanet. Gibt ja seit 2006 eine neue Klasse von Objekten, die Zwergplaneten. Das ist Ceres, der größte Asteroid im Hauptgürtel und eben auch ein Zwergplanet.
Was macht ihr denn dann zum Zwergplaneten?
Ja, ach Gott, diese ganze Planetendefinitionsgeschichte, das ist ja, gab es ja Riesenschreitereien und Diskussionen im Jahr 2006.
Wegen Pluto und so.
Auch ja, einfach, weil es wirklich schwierig ist, jetzt genau zu definieren, was ist der Unterschied zwischen einem Planeten und einem Asteroiden. Ja, also nach oben hin kann man es leicht erklären. Also der Unterschied zwischen Stern und Planet ist leicht. Ein Stern erzeugt eben dauerhaft selbsttätige Energie, ein Planet nicht. Also ein Planet macht keine Kernfusion oder sowas. Ja. Mhm. Aber nach unten hin ist es wirklich schwierig, weil es gibt keine so natürliche Grenze, wie es nach oben hin mit der Fusion gibt, das gibt es nach unten hin nicht. Da werden die Dinger einfach wirklich immer kleiner, kontinuierlich kleiner und man könnte jetzt einfach willkürlich irgendwo sagen, okay, alles was größer als das ist, ist ein Planet, alles was kleiner als das ist ein Asteroid, aber das macht irgendwie physikalisch nicht wirklich Sinn und man hat sich eben damals für diese Definition entschieden, dass man eben gesagt hat, es muss ein Planet, muss halt zumindest so schwer sein, dass seine Eigengravitation ihn in eine annähernd runde Form bringt, ja, also dass er unter seiner eigenen Gravitationskraft zu einer runden Form zusammenfindet, ja, also da muss er halt groß genug sein, damit das funktioniert. Und er muss seine Umgebung freigeräumt haben. Das war, was ich vorhin gemeint habe, bei der Planetenentstehung, dass halt die Objekte haben halt in ihrer Umgebung alles aufgesammelt. Wenn sie groß genug geworden sind, haben die ganzen anderen Asteroiden, die noch rumgespürt sind, alle quasi angezogen und rausgeschmissen. Je nachdem, aber sie haben halt quasi in ihrer näheren Umgebung aufgeräumt. Und manche Objekte sind halt auch groß geworden, eben so wie Pluto, Ceres, die anderen Zwergplaneten Eris, ja, die sind so ein paar hundert oder tausend, ungefähr 1000 Kilometer groß geworden, aber haben es eben nicht geschafft, schnell genug, groß genug zu werden, um eben den ganzen anderen Schrott in ihrer Umgebung rauszuschmeißen. Mhm. Und man hat es eben gesagt, eben was jetzt eben groß genug ist, um rund zu sein und was alles andere in seiner Umgebung rausgeschmissen hat, ist ein Planet und was zwar groß genug ist, um rund zu sein, aber nichts rausgeschmissen hat, ist ein Asteroid. Und ist ein Zwergplanet, Entschuldigung, ist ein Zwergplanet. Und das im Prinzip kann man sagen, Zwergplanet ist nur ein anderes Wort für großer Asteroid. Ja. Aber wir haben halt jetzt diese Klassifikation, dass es eben neben Planeten auch Zwergplaneten gibt und ja, so ist es halt.
Ja, die Asteroiden sind halt nicht rund, so. Die sind halt irgendwie, so wie man das von Asteroids dem Spiel kennt, genau, ja. Die sehen halt irgendwie komisch aus.
Aber es ist halt auch der einzige Unterschied. Der Unterschied zwischen Zwergplaneten und Asteroiden ist halt wirklich nur die Form, und die ist wieder direkt zurückzuführen auf die Masse. Ja? Also ein Zwergplanet ist halt einfach größer, ist halt einfach schwerer als ein Asteroid, aber von der Bahn her, von der Dynamik her, gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den Objekten.
Okay, also im Asteroidengürtel gibt es Ceres, genau. Und der ist recht groß. Der ist ja auch größer als Pluto? Oder?
Nee, Ceres ist kleiner als Pluto.
Ist kleiner, okay. Und hat man den auch schon immer irgendwie gesehen?
Aber Ceres hat man 1801 entdeckt. Das ist auch eine nette Geschichte.
Ja.
Damals hat man auch nach neuen Planeten gesucht. Ja, also man hat nicht nur mit Neptun einen neuen Planeten gefunden, sondern eben auch früher schon gesucht danach, weil es nämlich damals die sogenannte Titius-Bodische Reihe gab. Das heißt, man hat früher die Planeten gekannt, eben die auch schon die Menschen in der Antike kannten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Die kannte man quasi schon immer. Und dann hat Herschel 1700 irgendwas, ja, 56, ich weiß nicht genau, hat den Planeten Uranus entdeckt. Das war der erste Planet der Neuzeit, der gefunden wurde. Und dann gab es eben ein paar Wissenschaftler, eben Titius und Bode, die gemeint haben, sie hätten eine Gesetzmäßigkeit bei den Abständen entdeckt. Ja, also jeder Planet hat einen gewissen Abstand von der Sonne, und die haben gemeint, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt. Ja, also Merkur ist 0,4 astronomische Einheiten von der Sonne weg, Venus ist 0,7 astronomische Einheiten weg, die Erde ist eine astronomische Einheit weg und so weiter. Und die haben gemeint, es gibt ein simples Gesetz, das man beschreibt, wie weit ein Planet weg ist. Also der erste Planet muss so und so weit weg sein, der zweite Planet muss so und so weit weg sein und so weiter. Mhm. Und man hat eben zufällig, haben herausgefunden, dass eben wirklich für die Zahlen von 1 bis 5 das genau übereingestimmt hat oder fast genau übereingestimmt hat. Und dann hat man eben einen neuen Planeten entdeckt, den Uranus, und der hat auch noch genau reingepasst in dieses Schema. Und man war eigentlich damals wirklich überzeugt, dass diese Titius-Bodische Reihe die Abstände im Sonnensystem wirklich genau beschreibt. Der einzige Schönheitsfehler war, dass es eben an einer Position eine Lücke gegeben hat. Ja, also man laut dieser Reihe hätte auch zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet sein sollen. Ja, und weil man eben wirklich überzeugt davon war, dass diese Reihe stimmt, weil die eben auch durch Uranus so schön bestätigt worden ist, haben sich eben alle Astronomen auf die Suche gemacht, diesen unbekannten Planeten zwischen Mars und Jupiter zu finden, und hat eben 1801 wirklich genau in dem Bereich, wo dieser sein sollte nach der Titius-Bodischen Reihe, eben ein Objekt entdeckt. Das war Ceres. Man hat wirklich, war wirklich glücklich. Man hat auch Ceres damals eben auch als Planeten bezeichnet. Ja, das war wirklich so wie die anderen, war auch Ceres ein Planet. Bis dann ein paar Jahre später dort in der Gegend noch mehr Planeten gefunden wurden. Ja, also genau dort, wo Ceres ist, hat man noch andere entdeckt. Pallas, Juno und Vesta. Und dann noch ein paar mehr. Also es war dann wirklich, dass dann 1820 rum in der Zeit, gab es dann wirklich schon so 20, 30 Planeten, die alle zwischen Mars und Jupiter waren. Und das war eigentlich so nicht das, was man wollte. Also man wollte da einen Planeten haben, der in diese Titius-Bodische Reihe reinpasst, aber nicht jetzt irgendwie einen ganzen Haufen von Planeten, die alle auf der gleichen Bahn mehr oder weniger sind. Man hat dann auch bald festgestellt, dass diese Dinger eben sehr, sehr klein sind. Und dann auch wirklich ist dazu übergegangen, die jetzt nicht Planet zu nennen, sondern eben Asteroiden.
Weil die auch nicht rund waren.
Das hat man damals noch nicht gewusst. Also so genau konnte man das nicht beobachten.
Waren sie aber nicht.
Genau. Mhm. Das hat dann eben auch, ist auch wieder so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen so Neid oder interne Streitereien dabei gewesen, weil das Wort Asteroid hat Herschel vorgeschlagen, der damals eben auch den Uranus entdeckt hat. Also der wirklich der Erste war, der einen neuen Planeten entdeckt hatte, und der wollte wahrscheinlich nicht, dass irgendwie andere auch noch Planeten entdeckt haben. Dann hat er gemeint, nennt die Dinge mal Asteroid und nicht Planet. Aber wie auch immer, das hat sich dann so eingebürgert, dass eben diese Asteroiden genannt, dass die Asteroiden genannt worden sind. Und man hat dann im Laufe der Zeit immer mehr und mehr gefunden, bis man eben dann gesehen hat, okay, da zwischen Mars und Jupiter, da ist kein Planet, sondern wirklich ein großer Haufen von kleinen Objekten, eben die Asteroiden genannt werden. Und Ceres war eben dann der, obwohl eine Zeit lang als Planet bezeichnet worden ist, war Ceres eben der erste Asteroid, den man entdeckt hat.
Aber Asteroid ist ja eigentlich auch ein Name, der könnte ja nur falscher kaum sein. Ne? Ich meine, eigentlich heißt das ja so Sternchen, oder?
Genau, ja.
Aber ich meine, da ist ja nun von Kernfusion nichts zu sehen, irgendwie auf so einem kleinen Stück Fels.
Ja, also so ein kleiner Lichtpunkt, das kleine Sternchen am Himmel oder sowas. Also dass die Bezeichnung, das, ich weiß nicht genau, wie Herschel auf dieses Wort gekommen ist, warum man es so nennen wollte.
Hat auf jeden Fall verfangen.
Es ist oft so, ja. Also die, wenn halt die Tradition mal was sich eingebürgert hat, dann ist schwer zu ändern.
Okay, also weiter der Marsch nach draußen. Also wir waren beim Mars, dann kommt jetzt dieser Asteroidengürtel und da tummelt sich so einiges, vor allem eben der Ceres, der so ein bisschen rund ist und noch so einige andere, die es nicht geschafft haben, so richtig rund zu sein. Sind aber keine richtigen Planeten, sondern fast alles Asteroiden, bis auf den Ceres, der als Zwergplanet qualifiziert wird.
Genau. Danach kommt Jupiter mit den Jupiter-Trojanern, auch
Asteroiden. Vor allem kommt da erstmal eine ganze Weile lang nichts, ne? Oder? Also der Abstand ist ja dann schon...
Naja, also zwischen, es kommt darauf an, dass man die Abstände natürlich sind groß, aber verglichen mit den anderen Abständen, also zwischen Asteroidengürtel und Jupiter, da ist jetzt nicht jetzt so wahnsinnig viel Lücke dabei. Also
okay.
Der Asteroidengürtel hört bei ungefähr so 4 astronomischen Einheiten auf und bei 5 astronomischen Einheiten kommt schon Jupiter und dazwischen sind auch noch ein paar Asteroiden. Also da ist jetzt nicht so wahnsinnig große Lücken. Ja, Jupiter, der größte aller Planeten, mit ganzen Schwarm von Monden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man jetzt schon kennt. Da gibt es auch immer neue, aber auf irgendwie so um über 60 wieder schon haben, die man kennt. Und das sind dann Trojaner-Asteroiden. Dann nächste große Planet, zweitgrößte Planet im Sonnensystem ist Saturn, den jede Menge Ringe und auch einen ganzen Schwung Monde mit dabei. Dann weiter außen Uranus und Neptun, ebenfalls alle mit Monden und Ringen. Und
die haben auch Ringe.
Alle, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun haben alle Ringe, ja.
Auch wenn man die nicht so sieht. So
man kann die, also den Saturnring kann man auch mit einem kleinen Teleskop sehen, aber die Jupiter und die Ringe von Jupiter, Uranus und Neptun, die sind schwerer zu sehen, aber sind alle da, ja.
Mhm.
Es könnte sogar sein, dass Mars Ringe hat, aber das ist
unklar noch.
Vermutlich eher nicht, aber es die Möglichkeit bestünde, dass er noch welche hat. Aber aus anderen Gründen sind da gibt es die Monde, die beiden Monde, die den Mars umkreisen. Und wenn da jetzt so kleine Meteoriten auf den Monden einschlagen, dann fällt der Staub raus. Und weil die so winzig sind, können die den Staub quasi nicht festhalten. Das heißt, der fliegt ins Weltall. Und dieser Staub könnte sich eben auf so einem Ring ansammeln um Mars herum, den man theoretisch nachweisen könnte. Aber bis jetzt hat man es noch nicht geschafft. Also man weiß nicht, ob es die wirklich gibt oder nicht.
Ja.
Aber wie gesagt, Uranus und Neptun haben auf jeden Fall Ringe und jede Menge Monde. Und das war es dann im Prinzip bei Neptun, was die Planeten angeht. Dahinter kommt dann noch Pluto, Zwergplanet, mit seinem großen Mond Charon und dann die große Kuipergürtel der Asteroiden.
Mhm.
Und das ist quasi, soweit haben wir bis jetzt gesehen, also die Kuipergürtel-Asteroiden, die ersten hat man 1992 hat man den ersten Asteroiden im Kuipergürtel entdeckt. Mittlerweile haben wir schon einige hundert dort gefunden, obwohl es natürlich viel, viel mehr gibt. Wir haben sogar schon ein Objekt entdeckt, das heißt Sedna, auch ein relativ vergleichsweise großer Asteroid, der wirklich verdammt weit von der Sonne weggeht, wo man auch schon glaubt, dass der vielleicht so ein Übergangsobjekt ist in den allerinnersten Bereichen der Oortschen Wolke. Aber wie gesagt, weiter raus, also wirklich in diese äußersten Bereiche, die Oortsche Wolke, die wirkliche Oortsche Wolke, da haben wir wissen zwar, dass es sie geben muss, aber ein konkretes Objekt beobachtet haben wir noch nicht davon, ja, weil die einfach so wahnsinnig weit weg sind und so klein sind, dass die kaum zu sehen sind. Was wir noch vergessen haben bei den Objekten sind die Kometen. Die haben eigentlich nicht so wirklich einen Platz im Sonnensystem, weil die wirklich die meisten halt einfach so kurze Besucher sind. Also die kommen und dann gehen sie und dann sind sie weg. Also die kommen, wie gesagt, aus der Oortschen Wolke durch zum Beispiel, wenn ein anderer Stern mal nahe an der Sonne vorbeikommt, können die ein bisschen gestört werden gravitativ, dann ändert sich die Bahn ein bisschen, dann kommen da ins innere Sonnensystem rein, fängt an zu leuchten, dreht einmal eine Runde um die Sonne und fliegt wieder raus und lässt sich für die nächsten paar 10, 100.000 Jahre nicht mehr blicken. Also diese Kometen sind halt, wichtige, relevante Bestandteile des Sonnensystems, aber man kann ihm nicht so wirklich einen Platz zuordnen.
Ja klar, weil sie fliegen halt durch die Gegend. Also jetzt vielleicht nochmal so den Überblick fertig machen. Also wir haben in der Mitte die Sonne, da ist fast die ganze Materie drin, dann haben wir irgendwie eine ganze Reihe von Planeten, das geht dann eben bis zum Neptun und dann gibt es noch Asteroiden, nicht wahr? Eben mit dem Pluto als Zwergplaneten, dann gibt es noch diverse andere Zwergplaneten, die da auch noch sind, die teilweise noch größer sind. Ich habe gerade gesehen, ja, hier irgendwie der letzte heißt Eris,
das finde ich besonders schön. Eris ist der größte Zwergplanet.
Mhm.
Das ist auch der Planet, der diese ganze Debatte eigentlich erst angestoßen hat.
Ach wirklich?
Und ja, man hat, es war damals...
Ist er dann schon Eris oder haben sie ihn deswegen so genannt?
Sie haben ihn deswegen so genannt, ja.
Ah,
weil sie eben so...
Weil er der Planet des Streits ist.
Genau, der Mond von Eris heißt Dysnomia, wo ich jetzt auch nicht gerade sicher bin, aber es dürfte auch irgendwie so eine Streitmythologie sein, irgendwie so eine Art passt eben auch dazu. Also die ursprünglich waren ja die Namen, hießen die ja, man hat ja lange nicht für einen offiziellen Namen entschieden, ja. Aber der inoffizielle Name war lange Zeit von Eris, hieß Xena, nach der Fantasy-Serie im Fernsehen. Mhm. Und der Mond hieß Gabriel, nach der Freundin von Xena in der Fantasy-Serie. Ah. Da dürften die Beobachter, keine Ahnung, dürften Fans von dieser Fantasy-Serie gewesen sein. Aber das war das Ding. Also man hat ja quasi lange Zeit schon lange diskutiert, ob Pluto als ein Planet ist oder nicht.
Ja.
Man hat Pluto 1930, glaube ich, in den Drehraum, hat ihn jemand entdeckt und war halt einfach, hat nie so wirklich reingepasst. Ja? Also wir haben innen im Sonnensystem die kleinen Planeten, die so felsige Planeten mit fester Oberfläche, Merkur, Venus, Erde, Mars, weiter außen die großen, die Gasplaneten. Und dann ist da wieder so ein winziger kleines Dingens Pluto da draußen, was eigentlich gar nicht reinpasst. Ja. Man hat lange auch die Bahn von Pluto, ist ein bisschen anders, ja, also die ist viel stärker geneigt als die anderen Planetenbahnen. Ja, und dann hat er auch noch so einen großen Mond. Also der Pluto hat irgendwie nie so richtig reingepasst in das Schema. Aber man hat ihm damals in der Gegend nichts anderes gekannt. Ja. Also es war allen klar, dass Pluto halt einfach als Planet gezählt worden ist, weil er einfach auch da draußen war und wenn er auch nicht größer war als Merkur, war er doch noch groß genug, er war größer als unser Mond. Also man hat ihn einfach als Planet mitgezogen. Und ich hatte erst 1992 hat man dann rausgefunden, dass es da draußen noch sehr viel mehr Asteroiden gibt, dass der eben ein ganzer Gürtel von Asteroiden ist und dass Pluto nicht irgendwie alleine da rumsitzt, sondern wirklich mittendrin im Asteroidengürtel, mittendrin in einer Gruppe von Asteroiden, die sich Plutoiden nennt. Das sind wirklich alles Objekte, das sind wirklich alle, die sind wirklich von der Bahndynamik her alle mehr oder weniger identisch mit Pluto, ja. Pluto ist halt nur zufällig einfach der größte von denen. Mhm. Und man hat eben damals schon, haben viele Astronomen gemeint, okay, man sollte jetzt eigentlich Pluto nicht mehr als Planet bezeichnen, weil er mag zwar groß sein, das größte Objekt, was man erkennt da draußen, aber ansonsten unterscheidet er sich doch nichts von den Asteroiden. Aber die Internationale Astronomische Union, die IAU, hat ihm immer gesagt, nee, also es ist zwar alles richtig, dass das von der Astronomie her nicht wirklich als Planet durchgeht, aber aus historischen Gründen bleibt es jetzt ein Planet. Da wollten die jetzt nicht irgendwie anfangen, das alles durcheinander zu bringen. Dann hat man aber immer mehr große Asteroiden entdeckt. Ja, also es hat angefangen, dass man halt irgendwie Quao A hieß der einer, ich weiß den Namen jetzt alle nicht auswendig.
Marke.
Den zum Beispiel, ja, oder Ixion, wie auch immer. Man hat eben jede Menge Asteroiden entdeckt, die wirklich groß waren, ja, also alles ein paar hundert Kilometer groß. Und hat sich dem schon den Gedanken gemacht, okay, jetzt gibt es da im Kuipergürtel jede Menge große Objekte, die alle Asteroiden sind und dann gibt es noch ein größeres Objekt, das halt ein Planet ist. Und dann hat eben wirklich Mike Brown hat ein Objekt entdeckt, das wie gesagt, damals noch so als Arbeitstitel inoffizieller Name Xena genannt worden ist und das war wirklich größer als Pluto. Ja? Also man hat jetzt quasi die absurde Situation gehabt, dass man einen Asteroid gehabt hat, der größer ist als Pluto, aber eben als Asteroid bezeichnet werden muss und ein Planeten, der kleiner als der Asteroid ist, der aber halt einfach Planet genannt werden muss. Also es war klar, dass man da irgendwas machen muss. Und dann haben die Leute eben angefangen zu diskutieren. Ich glaube, irgendwie Kommissionen eingerichtet, die haben überlegt, okay, was denkt man jetzt aus? Dann war diese 2006 die große Versammlung, IAU-Generalversammlung in Prag war das. Und diese Kommission hat da eben einen Vorschlag veröffentlicht, der nicht wirklich durchdacht war. Also die erste Version von dem Vorschlag, da hat eben die Sache gefehlt mit dem, was ich vorhin gemeint habe, dass sie ihre Bahn freiräumen müssen. Da ging es wirklich nur nach, wenn es groß genug ist, um rund zu sein, ist es ein Planet. Das war damals die Definition.
Ja.
Und das haben die auch PR-technisch ganz mies umgesetzt. Ja. Also die Kommission hat quasi diese Definition schon veröffentlicht, an die Medien gebracht, bevor die noch darüber abgestimmt haben, die Astronomen, und haben eben gesagt, ja, nach dieser Definition, da wäre eben nicht nur Pluto ein Planet geblieben, es wäre auch der Mond von Pluto Charon wäre ein Planet gewesen, Ceres wäre ein Planet gewesen, eben dieser neue Eris. Es hätte dann eben, ich glaube, wäre noch einer dabei gewesen, ich weiß es nicht genau, es hätte dann das Sonnensystem eben 12 Planeten gehabt, statt den 9. Natürlich hat jede große Zeitung hat aufgemacht mit, das Sonnensystem hat jetzt 12 Planeten, waren die Schlagzeile überall, aber obwohl natürlich die Astronomen noch nicht abgestimmt haben über die Regel. Und die Astronomen haben den Vorschlag abgelehnt, weil er wirklich dumm war, ja, weil mit der Regel hätten wir dann nach den nächsten 10 Jahren hätten wir noch haufenweise Asteroiden da draußen entdeckt, die alle groß genug sind, um rund zu sein, dann hätten wir irgendwie 100, 200 Planeten gehabt im Sonnensystem und dann wäre wirklich vom kleinsten Felsbrocken bis zum großen Gasriesen alles Planet gewesen, ja, also es hätte irgendwie physikalisch astronomisch überhaupt keinen Sinn gemacht, dieser Vorschlag.
Warst aber nicht dabei, oder?
Ich war nicht dabei, nee. Aber ich,
welche Astronomen,
das sind einfach,
wurden denn da geladen?
Das sind im Prinzip alle Astronomen, die Mitglied der Internationalen Astronomischen Union sind. Also zu diesen Konferenzen kann im Prinzip jeder hinfahren. Das sind ganz normale wissenschaftliche Konferenzen, die alle 3 Jahre stattfinden, glaube ich. Ja, alle 3 Jahre finden die statt. Eine ganz normale wissenschaftliche Konferenz, wo es aber halt dann auch immer auch extra Sitzungen gibt, wo halt die Mitglieder der Astronomischen Union sich halt zusammensetzen und sich eben zu solchen Sachen zum Beispiel jetzt eben beraten. Und damals war ich nicht dabei, aber ich kenne viele meiner Kollegen waren dabei. Mhm. Und wie gesagt, die Kommission hat sich dann eben schnell irgendwie so ein bisschen hingepfuscht, so einen neuen Vorschlag ausgedacht. Eben der mit dem Planeten muss nicht nur rund sein, sondern muss auch seine Bahn freigeräumt haben. Damit wäre dann eben Pluto rausgefallen als Planet.
Aber das heißt, auf der Bahn, auf der sich Pluto bewegt, sind einfach noch andere Asteroiden?
Das sind jede Menge Asteroiden.
Pluto
gehört zur Gruppe der Plutoiden, das ist eine eigene Asteroidengruppe, die alle die gleiche Bahn sich teilen, mehr oder weniger.
Also Eris ist sozusagen auf demselben.
Nee, Eris nicht, Eris ist weiter draußen, aber okay, auch alle mitten im Kuipergürtel, ja, also da ist nichts freigeräumt.
Okay, gut.
Also nach der Klassifikation wäre im Pluto kein Planet mehr gewesen, was im Prinzip okay ist, ja. Also ich hätte jetzt wunderbar damit leben können, wenn Pluto einfach ein großer Asteroid ist, ja. Deswegen wird Pluto nicht weniger interessant oder sonst irgendwas.
Ja.
Also das ist das gleiche Objekt und genauso interessant wie vorher und rein astronomisch, physikalisch macht es aus meiner Sicht viel mehr Sinn, Pluto einfach als großen Asteroid zu bezeichnen. Aber das wollten halt viele nicht, auch aus politischen Gründen oder ich weiß es nicht, ich gebe jetzt hier nur Gerüchte weiter, ja. Dass halt vor allem die Amerikaner wollten halt nicht, dass das Pluto jetzt degradiert wird, weil Pluto der einzige Planet ist, der von einem Amerikaner entdeckt worden ist.
Ja.
Also der Uranus wurde von einem Briten entdeckt, also einem Deutschen, der in England gearbeitet hat. Neptun wurde von einem Franzosen und von einem Deutschen entdeckt, ja, und
verstehe, Pluto was für halt eine von
Clyde Tombaugh.
Und jetzt kommen diese ganzen Astronomen und wollen uns unseren Planeten
wegnehmen. Es gibt wirklich in dem Staat, wo der Entdecker von Pluto gearbeitet hat in Amerika und da, wo er gewohnt hat, das ist irgendwie Idaho, glaube ich, ist der eine und den anderen Arizona, ich weiß es nicht, da haben die wirklich Gesetze erlassen, dass in unserem Staat ist Pluto ein Planet.
Ja, wirklich. Super.
Ja, also wie gesagt, ja, da gab es halt wieder Streitereien, wie das halt, deswegen wurde halt auch, damit den Pluto auch für die Öffentlichkeit also als Planet bleibt.
Deswegen also Zwergplanet. Genau. Aber Eris hat mal wieder den ganzen Streit ausgelöst. Das ist ja ein schönes Bild. Ja,
also aus meiner Sicht macht diese Klasse der Zwergplaneten nicht wahnsinnig viel Sinn, weil es einfach im Prinzip, Zwergplanet ist einfach nur ein Name für große Asteroide.
Ja,
also
ja gut, aber ist es nicht schon eine interessante Eigenschaft, wenn er so viel Masse hat, dass er irgendwie rund ist?
Natürlich ist es eine interessante Eigenschaft, ja, das ist klar.
Also ich finde das schon wert, dass man das irgendwie unterscheidet.
Ja,
so jetzt als Laie.
Ich lehne es jetzt nicht komplett ab, ja. Ich könnte genauso gut ohne leben. Also man kann es jetzt, ich bin sowieso der Meinung, dass da vermutlich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass da noch irgendwann jetzt mal, wenn sich die Astronomen ein bisschen drüber nachgedacht haben und wenn die auch mehr Objekte da draußen gefunden haben, dass dann nochmal irgendwie neu geschaut wird, wie das gemacht wird. Ich bin sowieso auch der Meinung, dass es nicht viel Sinn macht, hier jetzt so exakte Klassen zu definieren, also das ist ein Planet, das ist ein Asteroid, sondern man sollte das irgendwie vielleicht so machen wie der
Biologie. Okay, aber es ist ein Denkmodell.
Ja. Mhm. Sinnvoller wäre es, wenn man es so wie in der Biologie macht, ja, wo man einfach sagt, weil die Tiere ja auch, gibt es den Stamm und gibt es die Gruppe und die Untergruppe und so weiter, wollt einfach, wenn du jetzt so diese biologische Klassifikation hast, einfach eine Reihe von Eigenschaften, die das Tier oder Lebewesen hat. Genauso könnte man es auch bei den Planeten machen, dass man einfach jedes Himmelsobjekt hat einfach eine Reihe von Eigenschaften, die halt entsprechend klassifiziert werden.
Ja.
Aber wie gesagt, da werden sich die Astronomen hier noch lange Gedanken machen drüber, wie das abläuft.
Okay, gibt eine Menge zu definieren. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sind wir ja schon relativ weit draußen. Genau. Eris ist einfach schon verdammt weit weg.
Genau, ja.
Und dann kommt diese Oortsche Wolke, die man so jetzt noch nicht gesehen hat, aber die man einfach vermutet oder errechnet hat? Oder was?
Ja, man weiß zum Beispiel, dass es von den Kometenbahnen her, ja. Also wir wissen, es gibt kurzperiodische Kometen und langperiodische Kometen, ja.
Ja.
Also Kometen, die kurzperiodischen, wie der Komet Halley zum Beispiel, der kommt alle 76 Jahre einmal rundherum. Das heißt, das sind eben Objekte, die halt so aus dem Kuipergürtel, aus dem äußeren Bereich vom Kuipergürtel kommen und halt dann immer wieder mal um die Sonne rumkommen. Und dann gibt es andere Kometen, das sind eben die Objekte, die man halt, wenn man im Fernsehen wieder liest, jetzt kommt wieder ein großer Komet, wie Hyakutake zum Beispiel, was es damals gab, wie die alle heißen. Das sind eben wirklich die kommen einmal und dann gehen sie und dann kommen sie im Prinzip nie wieder. Also irgendwann kommen sie vielleicht schon nochmal, aber das sind halt irgendwie in 10.000 Jahren oder 100.000 Jahren. Und irgendwo müssen diese Dinger ja herkommen, ja. Wenn die jetzt die so weit weg sind, dann müssen die auch irgendwo herkommen. Die kommen, die machen ja nicht irgendwie plötzlich plopp aus dem Nichts, dann sind sie da, sondern die müssen irgendwo herkommen.
Ja.
Und das ist eben dieses, man sagt, dieses Reservoir dieser langperiodischen Kometen ist eben die Oortsche Wolke. Ja? Also ein Bereich ganz weit weg von der Sonne, wo eben Unmengen Kometen sind, die eben ab und zu mal reinkommen. Und man kann eben auch theoretisch begründen, warum dieses Reservoir da sein muss, weil ja bei der Planetenentstehung viele dieser Planetenbausteine rausgeworfen sind. Ja?
Ja.
Das sind nicht alle ganz weit rausgeschmissen, das sind nicht alle irgendwie in den interstellaren Raum rausgeschmissen worden, sondern manche sind eben einfach weit weggeschmissen worden, aber dann wieder halt so doch noch an die Sonne gebunden ein bisschen, ja. Und dieses rausgeschmissene Material, das was eben übrig geblieben ist, das muss sich eben irgendwo angesammelt haben und das ist eben genau die Oortsche Wolke.
Aber ich meine, diese Kometen, das ist ja jetzt nicht so wie bei diesen Space Invaders artigen Computerspielen, so Phoenix oder so, dass sie dann immer so irgendwie so oben so rumschwirren und dann so irgendwann mal entscheiden loszufliegen, sondern diese Kometen sind ja im Prinzip die ganze Zeit in Bewegung. Ich meine, wenn du sagst jetzt Reservoir, das klingt ja so ein bisschen, als ob da irgendwie jederzeit noch neue Kometen nachgeschickt werden kann. Oder irgendwie
ja, im Prinzip
Kommandozentrale da oben
ist es so. Ja, also normalerweise sind diese Dinger in der Oortschen Wolke, die kreisen halt da weit rum und kommen der Sonne nicht nahe. Also die sind einfach, ziehen ihre Bahnen und stellen sich weiter. Aber natürlich.
Aber die ziehen schon ihre Bahnen auch um die Sonne.
Um die Sonne, aber einfach extrem weit weg, ja.
Ja, okay.
Aber natürlich ist das ganze Ding nicht irgendwie statisch. Es ändert sich, ja. Es kann zum Beispiel sein, dass naher Stern mal, die Sonne bewegt sich ja auch durch die Galaxie, ja. Und da kommt sie mal näher an einem anderen Stern vorbei oder mal weniger weiter weg. Dann können so leichte gravitative Einflüsse von anderen Sternen kommen, wenn der jetzt die nahe an einem Stern vorbeigeht. Und dann wird es da, diese Kometen in der Oortschen Wolke werden ein bisschen durchgeschüttelt. Ja? Also die haben jetzt ein bisschen andere Bedingungen. Dadurch können sich die Bahnen verändern. Oder es kann zum Beispiel sein, dass es auch da draußen Planeten gibt. Ja? Ich habe davon erzählt, es gab Protoplaneten, mehr Protoplaneten, als wir jetzt haben. Die sind auch irgendwie entweder zerstört worden oder irgendwie kollidiert oder eben auch rausgeworfen. Ja? Also die Dinger, kann auch gut sein, dass da draußen noch irgendwie ein paar größere Planeten rumspieren. Ja? Die kann sein, ist sogar wahrscheinlich auch gut möglich, nur halt wir werden keine Möglichkeit haben, die in naher Zukunft zu entdecken, weil die einfach so weit weg sind. Also da kann es durchaus sein, dass irgendwelche Planeten da ganz weit draußen rumschwirren, die dann auch, je nachdem wie die ihre Bahn sich ändern, die Kometen beeinflussen können und normal ein bisschen anstupsen quasi, der dann wieder in die Sonnensystem, ins innere Sonnensystem reinkommt. Also oder einfach zwei Kometen in der Oortschen Wolke stoßen zufällig zusammen, dann bricht ein Stück ab.
Wovon geht man aus? Wie viel Masse da in dieser Wolke so versammelt ist?
Die Gesamtmasse weiß ich jetzt nicht auswendig, aber man schätzt so, dass da wirklich so ein paar 10 Milliarden Kometen schon da irgendwie so in der Gegend ungefähr rumschwirren.
Wenn man die jetzt so alle so zusammenpackt, könnte man da so eine Erde draus bauen oder ist das irgendwie weniger oder ist das sehr viel mehr?
Also von der Gesamtmasse ist jetzt schwer zu sagen, müsste ich jetzt lügen, wenn ich eine Zahl sage, aber ich so schätze, ich weiß also wenn ich das vergleiche mit der Masse, die im Asteroidengürtel ist und im Kuipergürtel, also im Asteroidengürtel ist halt irgendwie so ein bisschen so Mondmasse ungefähr, im Kuipergürtel ist so ein bisschen Erdmasse, also in der Oortschen Wolke würde ich schon also deutlich mehr, also würde man deutlich mehr als eine Erde rauskriegen.
Dort. Okay. Okay. Und ist das dann das Ende? Also ist da irgendwie unser Sonnensystem beendet?
Also da ist eine ganz klare Grenze, also wie so ein Ortsschild, Sonnensystemende, das gibt's nicht. Also es ist auch die
Oortsche. Schön mit so einem roten Balken irgendwie.
Also die Oortsche Wolke ist schon, die quasi ist schon, es ist auch nicht so eine Kugelschale, ja, so wie so eine Kuppel quasi, sowas, darf man sich auch nicht vorstellen. Es ist quasi so ein Bereich, der wirklich von bei 10.000 astronomischen Einheiten anfängt und so bis 100.000 astronomischen Einheiten geht, also wirklich ein extrem langer Bereich, langgestreckter Bereich.
Was ist eine astronomische Einheit?
Das ist der Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist so die Standardeinheit, wenn man sich im Sonnensystem bewegt.
Und die Oortsche Wolke ist wie viel astronomische Einheit?
Ja, also die fängt halt die inneren Bereiche stellt man sich vor, dass die so bei ein paar tausend astronomischen Einheiten ungefähr anfangen, ja, so, so ja, 1000 AU, sowas in der Gegend, 1000 astronomische Einheiten. Und der äußerste Rand der Oortschen Wolke ist halt irgendwie so bei 100.000 irgendwo in dem Bereich rum. Ja. Also es ist ungefähr der Abstand, die Hälfte zum nächsten Stern, ja. Also wenn du von hier zu Alpha Centauri gehen, dann ist die Oortsche Wolke ungefähr bei der Mitte ungefähr zu Ende. Also wenn wir mit einem Raumschiff zur Oortschen Wolke, zum Ende der Oortschen Wolke fliegen, dann haben wir schon die Hälfte der Strecke zu Alpha Centauri zurückgelegt. Aber wie gesagt, es gibt auch keine klare Grenze, wo es jetzt zu Ende ist und wo nicht. Und man kann vermutlich noch die, der Einfluss der Sonne selbst reicht vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter. Ja, also je nachdem, wie stark dann die Gravitationskraft noch ist.
Also wenn ich das richtig ausrechne, müsste so das Licht dann gut ein anderthalb Jahr unterwegs sein.
Das kommt hin, ja. Also die Alpha Centauri ist 4 Lichtjahre weg, grob geschätzt, und dann Deutsche Wolke 2 Lichtjahre, also so der Dreh rum, 1,5 bis 2 Lichtjahre ungefähr, ja.
Mhm. Das ist ja schon ganz schön weit draußen.
Ja.
Jetzt gab es ja so Erkundungssatelliten, die Voyager 1 und Voyager 2. Das waren meines Wissens die einzigen, die jetzt wirklich so das Ziel hatten, mal so das ganze Planetensystem entlang abzuklappern.
Haben die auch geschafft, ja. So.
Die waren ja erstaunlich erfolgreich.
Die sind immer noch erfolgreich. Also Voyager 2 fliegt ja immer noch herum.
Eins nicht mehr. Also fliegen tun sie wahrscheinlich beide alle noch.
Ja, ja.
Also
genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt die Kommunikation mit den also anderen läuft.
Die sind ja so in etwa zeitgleich gestartet worden.
Genau.
Und haben dann aber unterschiedliche Bahnen genommen, je nachdem, wie man so am besten sich so durchhangelt und Schwung holt.
Genau.
Und beide haben jetzt quasi aber schon den eigentlichen... Ja, man sagt immer, sie haben das Sonnensystem verlassen. Das ist, also sind sie sozusagen jenseits dieser Ortschen Wolke
Nein,
schon?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Voyager 1 und 2, die sind jetzt quasi, haben die Neptunbahn, verlassen und sind jetzt quasi auf dem Bereich, auf dem Weg hinter die Neptunbahn. Ja, also die bis zur Ortschen Wolke, da brauchen die noch ein paar tausend Jahre. Also wenn man jetzt meint, sie haben das Sonnensystem vergessen, dann es verlassen, dann meint man eben damit so halt den Bereich. Ja. Oder diesen sogenannten Termination Shock, wo halt die Strahlung der Sonne, also die Teilchen, der Sonnenwind, die Sonne aussendet, auf den Interstellaren, auf das Material im interstellaren Raum trifft, wo es dann quasi jetzt eine Schockwelle gibt. Und dieser Bereich wird eben auch oft als eine der vielen Grenzen des Sonnensystems bezeichnet. Und da ist eben auch eine von den Voyager-Sonden, glaube ich, vor ein paar Jahren mal durchgeflogen.
Termination Shock. Was passiert da genau?
Also die Sonne sendet nicht nur Licht aus, sondern auch Teilchen. Ja,
erstmal,
wenn es eine Protuberanz oder so
ist. Der Sonnenwind.
Genau, es ist der Sonnenwind.
Und das, was sich so in den Nordländern dann als Auroren.
Genau, ja, wenn es aufs Magnetfeld, auf dem Magnetfeld der Erde trifft, dann gibt es dann Nordlicht. Und diese Teilchen des Sonnenwinds, die treffen irgendwann auf. Die gehen halt von der Sonne einfach weg, ja.
Ja.
Und im Bereich zwischen den Sternen ist nicht nichts, sondern da ist. Natürlich ist da für unsere Maßstäbe ist da nichts, aber es ist da auch ein bisschen. Halt einfach ja interstellares Medium nennt man das. Also einfach halt dieses Material, was zum Beispiel bei Supernova-Explosionen irgendwo rausgeschmissen worden sind, also einfach halt so ja Zeugs halt, Gas, kleine Teilchen.
Mhm.
Und wenn der Sonnenwind auf dieses interstellare Medium trifft, dann gibt es also eine Art Schockwelle, ja. Also wo es halt sich so ein bisschen aufstaut.
Ja, aber warum trifft es denn erst da drauf? Ich meine, es müsste ja eigentlich überall auch innerhalb unseres Sonnensystems da drauf prallen.
Das ist, ja, das unser Sonnensystem, da ist ja wieder, da, das ist ja quasi von dem Sonnenwind, also je näher man die Sonne kommt, desto stärker ist quasi der Bereich freigeräumt, weil der Sonnenwind
von der Sonne wegspült sozusagen. Also unser Planetensystem ist so quasi freigespült von diesem interstellaren Zeug.
Genau.
Kann man das so sagen?
Sonst wäre es nicht interstellar, genau. Es gibt auch ein interplanetares Medium, und es ist wieder eine andere Geschichte. Es gibt auch ein intergalaktisches Medium. Also das ist, da wird es aber wieder kompliziert.
Okay.
Ja, und wie gesagt, diesen Bereich hat eben auch die Voyager-Sonde, ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 war, ich glaube 2, auch eben einmal.
Das hat sie gemessen oder ist es nur so, dass man so der Meinung ist, dass sie da so sei?
Nee, die haben auch schon ein bisschen was gemessen. Also die können ja auch ein bisschen Teilchen messen. Also was die genau gemessen haben, das kann ich jetzt nicht sagen, aber man hat da schon noch ein paar Messungen auch angestellt dort, ja.
Das heißt, Voyager 1 ist nicht mehr zu empfangen?
Das kann ich jetzt, ich weiß auf jeden Fall, dass das Voyager 2
noch funkt.
Genau.
Also funken tun sie noch beide. Ja. Also Kraft haben sie eigentlich noch, bloß es ist schwierig, das Signal zu empfangen.
Ja, man hat auch letztes bei Voyager 2, gab es wieder die Geschichte, dass irgendwo die Bild-Zeitung wieder geschrieben hat, dass Voyager 2 von Aliens entführt worden ist, weil sie plötzlich irgendwie nicht mehr das, was sie irgendwie komischen Kram gesendet hat, den keiner verstanden hat. Also das, was Voyager 2 geschickt hat, hat niemand mehr verstanden. Das war irgendwie komisches, verschlüsselter Kram. Und natürlich hat irgendwie ein Bild-Zeitungsexperte da gemeint, okay, vielleicht haben Aliens die Sonde entführt oder sowas.
Ah.
Würden wir auch irgendwie, warum die dann irgendwie die Sonde umprogrammieren, dass sie komischen Kram Namen sendet, weiß ich zwar auch nicht, aber es war einfach so, dass halt, es gibt da kosmische Strahlung.
Also sind Aliens einfach.
Ja, aber es gibt kosmische Strahlung, es sind einfach energiereiche Teilchen von den Sternen, von der Galaxie, die halt durchs All fliegen. Und wenn du irgendwie so ein kosmisches Strahlungsteilchen halt hast, dass dir gerade blöd auf deinen Computerteil da Chip trifft und irgendwie eine 1 zu einer 0 umdreht oder sowas, was durchaus passieren kann, dann kriegst halt komischen Kram raus. Und mittlerweile haben die Leute es auch halt so softwaremäßig ein bisschen überbrückt von der Erde aus und jetzt können die das auch wieder verstehen, was die Sonne sagt. Also läuft alles wieder normal.
Das heißt, die beiden, die fliegen jetzt irgendwie einfach bis Ultimo und irgendwann kommen sie mal irgendwo an oder nicht.
Oder auch nicht, ja, je nachdem. Aber die fliegen dann einfach weiter. Wenn sie jetzt nicht irgendwo mal auf irgendwas draufprallen und die Chance ist gering, weil ja im Weltall grob gesehen ziemlich viel Platz ist, fliegen die halt einfach.
Ist das jetzt noch interessant, was die da einsammeln? Kann man da noch irgendwelche Erkenntnisse erwarten?
Doch, also interessant ist es immer. Also einfach prinzipiell mal einfach interessant ist zu sehen, man weiß ja, wenn man die Sonde empfängt, die Signale, dann weiß man ja auch, wo sie ist. Ja, man weiß ja, man muss ja irgendwie erstmal die Antenne genau ausrichten und man durch die Laufzeit kann man ja genau ausrechnen, wo das Ding gerade ist. Und hier kann man auch wieder das gleiche Spielchen machen wie mit den Planeten, mit Merkur und mit Neptun vorhin. Ja, also man kann irgendwie ausrechnen, wo muss die Sonde sein, wenn man die ganzen Gravitationskräfte berücksichtigt und die Antriebskräfte oder sowas. Und wo ist sie wirklich? Ja, also ist die Sonne dort, wo sie sein soll?
Aber woher weiß man denn, wo sie wirklich ist?
Ja, weil ich die Messungen habe. Ich habe ja kommuniziert mit der Sonde. Ich weiß, ich habe von dort das Signal empfangen, also muss sie dort gewesen sein.
Die Richtung kriegt man so genau bestimmt?
Ja, kann ja aus der Laufzeit des Signals genau sagen. Und ich kann auch, wenn ich die Antenne ausrichte, ich meine, ich muss die ja genau auf die Sonde ausrichten, sonst höre ich ja nichts.
Okay.
Und wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Abweichungen habe zwischen der Position der Sonde, wo sie sein sollte, und der, wo sie ist, dann ist das durchaus interessant. Es gibt ja die sogenannte Pioneer-Anomalie. Das ist wenn man die Sonden ganz weit rausgehen aus dem Sonnensystem, ja, also wenn die jetzt so in dem Bereich irgendwie äußeres Sonnensystem oder hinter der Neptunbahn kommen, dann hat sich gezeigt, dass da eben wirklich diese Sonden alle so eine komische Abweichung haben. Ja, also die sind alle nicht dort, wo sie sein sollen. Mhm. Und man weiß aber irgendwie nicht, man weiß bis jetzt immer noch nicht genau, woran das liegt. Ja, also man hat jetzt gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwo sind mehr Asteroiden im Kuipergürtel, als wir gedacht haben, dass die Anziehungskraft 100 stärker ist. Aber das war es irgendwie nicht wirklich. Man hätte vielleicht gedacht, dass irgendwie die vielleicht irgendwas im Antriebssystem von der Sonne irgendwie nicht so wirklich läuft, wie man sich gedacht hat. Aber das war es eigentlich auch nicht so wirklich. Man weiß noch nicht genau, was da jetzt irgendwie los ist. Also es kann zum Beispiel auch sein, es kann wirklich irgendwas was ganz, ganz Banales sein, also wirklich einfach irgendwie einen technischen Effekt, den man noch nicht irgendwie rausgekriegt hat, den man übersehen hat bis jetzt. Oder es kann wirklich was ganz dramatisch Revolutionäres sein, dass man wirklich einfach noch ein anderes Gravitationsgesetz braucht. Also dass das Realitätstheorie nicht so funktioniert, wie man dachte, sondern was ganz Neues braucht, ja. Also das ist irgendwas, wo immer noch dran gearbeitet wird. Und solche Sachen sind durchaus interessant zu wissen. Und darum ist es auch gut, dass die Sonden, auch wenn die sonst nichts mehr viel tun, es reicht einfach nur, dass sie fliegen und ab und zu mal Pieps machen und sagen, wo sie sind. Also das ist auch schon wahnsinnig interessant für die Wissenschaft.
Ja. Gibt es denn da neue Projekte? Haben wir nochmal vor, nochmal sowas zu starten?
Es ist jetzt zum Beispiel gerade eine Sonde unterwegs, die nennt sich New Horizon. Das ist das schnellste Objekt überhaupt, das bis jetzt von Menschen irgendwie losgeschickt worden ist. Also die ist, wann ist New Horizon gestartet? Ich bin immer so schlecht mit Jahreszahlen.
Ja.
New Horizon müsste, ich glaube, 2000 rum. Ich weiß es echt nicht.
Ich schau mal nach.
Ja, es ist eine Sonde, die ist unterwegs zu Pluto. Ja, weil Pluto ist das einzige größere Objekt im Sonnensystem, was noch nicht besucht worden ist. Also die Voyager und Pioneer-Sonden, die haben alle sind nicht bei Pluto vorbeigekommen und darum haben wir von dem Ding immer noch kein vernünftiges Bild. Und New Horizon soll eben Pluto besuchen, wird 2015, glaube ich, wird es ankommen. Dann wirklich an Pluto vorbeifliegen, also um in den Orbit um Pluto reinschwenken, das klappt nicht, weil das Ding ist so wahnsinnig schnell. Wenn es bei Pluto angekommen ist, dass man da wirklich enorm viel Kraft bräuchte, um es wieder abzubremsen, und so viel Treibstoff hat man nicht dabei. Das heißt, es wird wirklich nur an Pluto vorbeifliegen und halt eben vorbeifliegen, Aufnahmen machen und dann fliegt es weiter in den Kuipergürtel und guckt nach, was dort so los ist.
27.000 Kilometer Entfernung soll es dann haben. Nee, 9.600 Kilometer Pluto und 27.000 von Kilometer Entfernung zu Charon. 2006 gestartet worden.
Genau, ja.
Mhm.
Wie gesagt, wenn man sich
überlegt. 2015 schon da.
Also ja, also das ist wirklich.
Weniger als 10 Jahre.
Das ist verdammt schnell. Wenn man sich überlegt, wie lange die anderen Sonden dafür gebraucht haben, um irgendwie die Voyager und Pioneer Sonden gebraucht haben, um da rauszukommen.
Wodurch ist das Ding so schnell?
Ja, man hat einfach mittlerweile, mein Voyager ist ja in den 70er Jahren gestartet worden. Also mittlerweile hat man dann doch bessere Antriebstechniken rausgekriegt. Aber die Details vom New Horizon Antrieb, da bin ich auch überfragt. Also da müsste man irgendwie einen Raumfahrttechniker
fragen.
Und es gibt noch eine zweite Sonde, die halt, also jetzt nicht jetzt ins äußere Sonnensystem geht, sondern eben eine, die auch im Hauptgürtel, Asteroidenhauptgürtel zu Ceres fliegt. Also die wird auch so in 2014, glaube ich, soll die da sein. Die heißt Dawn. Dawn müsste die heißen, ja.
Ja.
Und das wird ein interessantes Ding. Also dann werden wir auch über die Asteroiden mehr wissen und vor allem auch über den Pluto und über den Kuipergürtel. Und das wird wirklich spannend.
Gibt es denn da noch so viele Unklarheiten?
Ja, Unklarheiten nicht, aber wir haben von den, was die Asteroiden angeht, wissen wir wirklich, wir haben halt ein paar, wir haben sehr viel entdeckt, ja. Also entdeckt haben wir Hunderttausende, ja. Aber die Dinger sind so klein, dass sie selbst mit einem großen Teleskop kriege ich im Prinzip nur einen Lichtpunkt raus, ja. Also ich kann mit großen Teleskopen hier von der Erde aus, kann ich irgendwelche Wolkenbänder auf Jupiter erforschen und sowas oder Mars-Oberflächenstrukturen sehen. Aber von einem Asteroid, selbst wenn auch von Pluto oder sowas, wenn der groß ist, da sehe ich im Prinzip nichts, ja. Wenn ich da wirklich was Näheres wissen will, dann muss ich hinfliegen. Mhm. Und die Asteroiden sind natürlich alle weit weg, die sind weiter weg als der Mars, die im Hauptgürtel zumindest und die im Kuipergürtel noch weiter. Und sind auch schwierige Ziele, ja, weil irgendwie so ein Asteroid ist halt sehr klein. Auf so einem kleinen Ding mit wenig Schwerkraft kann man schlecht landen. Ja, wenn man irgendwas runterschickt, dann prallt es gleich wieder ab oder so. Also da muss man sich wirklich technisch anspruchsvolle Missionen dorthin zu fliegen. Und da wissen wir noch wenig. Wir haben ein paar Aufnahmen von Raumsonden, die zum Beispiel zu Jupiter geflogen sind oder weiter raus, die vorbeigeflogen sind an Asteroiden. Ist jetzt gerade nächsten zwei Wochen, ich glaube am 13. Juli fliegt die Rosetta-Sonde fliegt an dem Asteroiden vorbei. Die will zu einem Kometen und auf dem Weg kommt jemand an dem Asteroiden vorbei. Das wird auch eine ziemlich interessante Sache. Mhm. Es gibt ein paar andere Raumsonden, die schon ein bisschen näher an Asteroiden vorbeigekommen sind. Es gibt ein paar, wo wir wirklich direkt zu einem Asteroiden geflogen sind. Also zum Beispiel gab es, die hieß Eros, glaube ich, oder war das der Asteroid Eros, zu dem sie geflogen sind. Da hat man wirklich eben auf einem Asteroid gelandet und hat den näher untersucht. Also konnte man wirklich genau Sachen sehen. Und jetzt, letztes Wochenende am Sonntag, da war eine spektakuläre Sache, da ist die japanische Mission, war das, Hayabusa, die ist zu einem Asteroiden hingeflogen, hat dort eine Landeeinheit abgesetzt, hat dort Bodenproben genommen, ist wieder zurück zur Erde geflogen und hat diese Bodenproben dort abgeworfen. Das heißt, wir haben jetzt, sind die neuen, also man hat diesen Probenbehälter gefunden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der schon analysiert worden ist und ob die jetzt wirklich auch verwertbares Material drin gefunden haben. Aber wenn das geklappt hat, dann wäre das wirklich, wirklich beeindruckend, wenn man das erste Mal wirklich konkrete Proben von einem echten Asteroiden hat. Und wir haben ja nur auf der Erde haben wir zwar jede Menge Meteoriten, aber das sind alle irgendwie so das, was übrig geblieben ist, nachdem der ganze Rest in der Atmosphäre verbrannt ist.
Ja.
Und da hätten wir das erste Mal wirklich vernünftige Proben von Asteroiden. Und wie gesagt, Asteroiden sind nicht nur generell interessant, die sind auch interessant, weil sie halt das Material sind, aus dem die Planeten entstanden sind. Also das ursprüngliche Material, aus dem unser ganzes Sonnensystem entstanden ist. Also insofern sind die Dinger enorm interessant.
Kommen wir vielleicht mal zurück zu unserem Sternsystem. Wir haben ja schon über den einen oder anderen Planeten ein bisschen was erzählt. Was ist denn so der interessanteste? Der interessanteste Planet von unseren. Ich meine, das ist immer eine sehr relative Geschichte, was jetzt interessant ist und was nicht interessant ist, aber man hat so den Eindruck, am meisten stürzt sich eigentlich alles schon immer und in den letzten Jahren im Besonderen auf den Mars.
Ja, also wie gesagt, es kommt darauf an, wie man interessant definiert. Also wenn ich jetzt mal so eine außenstehenden Perspektive sagen müsste, dann wäre natürlich die Erde der interessanteste Planet, weil auf der Erde, ist am meisten los. Ich meine, da gibt es Lebewesen. Das
ja,
ist
klar.
Das ist einmalig. Du wirst jetzt in unserem Sonnensystem, dass es da Leben gibt. Ja.
Na klar.
Aber für uns Menschen natürlich, wir kennen die Erde, die ist jetzt nicht so interessant. Wenn wir zumindest astronomisch gesehen. Und da das ist der Mars natürlich das ideale Ziel, weil der Mars ist nahe an der Erde dran. zwar nicht so nahe wie die Venus, aber die Venus ist halt, da ist es verdammt heiß. Da sind die Bedingungen extrem mies. Also wenn ich da irgendwelche Raumsonden hinschicke und die landen dort, dann sind die extrem schnell kaputt, weil die Bedingungen so extrem sind dort. Und am Mars, das ist eben wirklich, der ist auch ähnelt der Erde sehr. Ja, also ich habe dort ein bisschen Atmosphäre, zwar eine extrem dünne, aber immerhin ein bisschen. Ich habe dort ein bisschen, ich habe Temperaturen, die vergleichbar sind mit der. Also wenn es warm ist am Mars, dann hat es da so 20 Grad vielleicht. Und ansonsten ist es halt auch, ja, kann es natürlich auch extrem kalt werden, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen minus 200 Grad, die es irgendwo am Pluto hat, oder irgendwie plus 500 Grad, die es irgendwo anders hat. Ja, also das ist auch einerseits für die Technik leichter zu verkraften, andererseits eben auch, wenn wir wissen wollen, wie, wenn wir auf der Suche nach anderen erdähnlichen Planeten sind, ist das interessant. Und der Mars ist halt deswegen ein ideales Ziel und auch, weil er immer noch vermutlich einer der besten Plätze ist, wenn wir wissen wollen, ob es irgendwo anders mal Leben gegeben hat oder Leben gibt im Sonnensystem.
Was ist denn der Stand der Dinge? Wasser ist gefunden worden?
Wasser ist gefunden worden, ja. Also wir wissen, dass es früher am Mars jede Menge Wasser gab und auch offenes Wasser gab, so wie auf der Erde im Prinzip. Wir wissen, dass es heute noch Wasser gibt, zumindest auf jeden Fall in gefrorener Form. Und vielleicht kann es ab und zu auch sein, dass es ein bisschen, je nachdem, wenn es gerade so, dass es kurzfristig quasi so flüssig wird, und dann es gibt so Bilder, Aufnahmen vom Mars, wo man halt sieht, wo es halt so aussieht, es wäre zum Beispiel von so einer Sandbühne ein bisschen was runtergetröpfelt, so, dass halt Wasser auch heutzutage kurzfristig flüssig werden kann. Also das ist noch nicht ganz klar, wie das abläuft.
Aber ich meine, wenn es da 20 Grad hat?
Ja, nein, man muss halt dann hat er nicht immer diese Temperatur. Und das ist ja, Wasser ist auch im Boden drin. Also es ist tief im Boden drin gefroren und da muss erstmal irgendwie rauskommen, ja. Aber wir wissen, dass es da Wasser gibt, und vor allem, wenn es früher Wasser gegeben hat, dann hätte es früher auf jeden Fall durchaus Leben geben können. Und vielleicht hat zumindest irgendwie ganz primitives, irgendwie Bakterien, Einzeller, irgendwie sowas, auch heute noch irgendwo und überlebt. Also es gibt ja diese kleinen Dinger, können ja auch auf der Erde irgendwie in extremsten Umgebungen leben. Also vielleicht gibt es am Mars auch, aber wirklich verbindliche, konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Also da haben wir das jetzt noch mit den ganzen Sonden, die wir jetzt hingeschickt haben, zwar jede Menge Hinweise gefunden, dass es möglich ist, aber noch nichts Definitives feststellen können. Da muss man noch weitersuchen. Mhm. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Also es kann auf Titan zum Beispiel kann's sowas geben. Da sind die Bedingungen sind zwar anders als auf unserer Erde und auf dem Mars, aber es gibt dort Möglichkeiten, dass es auch primitives Leben gibt. Es kann auf Europa.
Also Titan ist ein Mond des Saturn.
Mond des Saturn, da wo auch schon eine Raumsonde gelandet ist, direkt auf dem. Es gibt auf Europa, das ist ein Mond von Jupiter. Da vermutet man mit ziemlicher Sicherheit, dass es dort unter dem großen Eispanzer, der den ganzen Mond überzieht, ein Ozean gibt, also wirklich flüssiges Wasser, in dem sich theoretisch Leben entwickeln hätte können. Aber da müsste man wirklich hinfliegen und irgendwie ein Loch in den Panzer bohren und irgendwie ein U-Boot reinschicken, dass man das rausfindet. Das wäre technisch vielleicht sogar möglich, aber halt sehr aufwendig und sehr teuer zu finanzieren. Also das wird wahrscheinlich passieren. Es gibt schon einige Möglichkeiten, wo man Leben finden könnte im Sonnensystem, aber am Mars ist halt wirklich am einfachsten zu suchen, und darum sucht man halt hauptsächlich dort.
Diese Suche nach Leben bestimmt ja eigentlich, also habe ich zumindest so den Eindruck, bestimmt so ein bisschen so auch den aktuellen Trend. So, das ist so ein bisschen.
Nicht wirklich. Das ist vielleicht eher den Eindruck, den man von den Medien bekommt, weil die Medien sich hauptsächlich so die sich für die Suche nach Leben interessieren, weil das ist nicht irgendwie so, die Suche nach außerirdischem Leben ist natürlich ein tolles Thema, was man super verkaufen kann und was man super erzählen kann, was auch alle interessiert. Aber die Wissenschaftler selbst, also die sind genauso begeistert einer Mission zu Neptun wie zu einer Mission zum Mars. Ja, also es ist alles interessant. Ja, also jeder Planet ist interessant, und alles, was wir über, egal welche Planeten herausfinden, bringt uns weiter. Und natürlich ist es, die Suche nach Leben ist halt für uns als Mensch interessant, weil wir wissen wollen, ob wir auf der Erde hier die einzigen Lebewesen sind oder ob es irgendwie Leben auch anderswo gab. Also es ist eher so eine philosophische Komponente, das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen so ein Sahnehäubchen, was uns das Ganze extra interessant macht. Aber rein vom wissenschaftlichen Ding her ist die Suche nach Leben zwar durchaus ein Thema, was interessant ist in der Wissenschaft, aber bei weitem nicht das, was alles dominiert. Also die Themenauswahl wird doch auch noch durch jede Menge andere Faktoren
bestimmt. Was würdest du denn sagen? Was gibt es überhaupt ein dominantes Thema in der Wissenschaft rund um die Planeten und das Universum, was jetzt wirklich vorherrschend ist?
Im Prinzip ist es auch so wie überall anders, gibt es immer auch so Modethemen, ja, so Themen, die halt quasi halt eine Zeit lang in Mode sind und wo dann viel dran gearbeitet wird. Aber ich würde sagen, es ist halt momentan einfach auch, es hängt auch immer davon ab, wie jetzt gerade die technischen Mittel sind, ja. Also die Suche nach extrasolaren Planeten zum Beispiel, nach Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, die hat man auch in den 70er und 80er Jahren gemacht. Aber damals war es wirklich ein extremes Minderheitenthema, weil halt von der Beobachtungstechnik her absolut so gut wie nichts möglich war. Ja? Also man hätte da schauen können, wohin man wollte, wie lange man wollte, und man hätte vermutlich nichts gefunden. Aber seit eben unsere Technik so gut geworden ist, dass wir die Dinger wirklich sehen können, wird natürlich überall geforscht wie wild. Ja? Und das ist immer mehr und immer mehr. Und darum ist halt gerade die Exoplanetenforschung momentan ein sehr dominierendes Thema. Wenn wir dann jetzt zum Beispiel in 10 Jahren oder sowas neue Raumsonden haben, die vielleicht mal Gravitationswellen zum Beispiel nachgewiesen haben und wir fähig sind, mit Gravitationswellen irgendwas Vernünftiges anzustellen, dann wird vielleicht das Thema irgendwie extrem dominant werden. Also es ist immer, man arbeitet dort, wo es gerade gut geht. Also man kann jetzt demnächst nicht so konkret festlegen, dass das jetzt irgendwie ein Thema jetzt gerade alles andere dominiert. Also das.
Okay, dann versuche ich es mal ein bisschen anders aufzurollen. Du bist ja Astronom, so abgesehen davon, dass du jetzt in deinem Blog irgendwie alles, was jetzt gerade sowieso passiert, in irgendeiner Form thematisierst, weil ist ja auch spannend, man muss ja auch mal breit gucken, ganz klar, ist ja im Computerbereich jetzt auch nicht so sehr viel anders. Aber an was arbeitest du denn? Was zeigt dich denn jetzt sozusagen? Gibt es da irgendeine Spur, die du verfolgst?
Also was ich jetzt im Moment gerade arbeite, sind auch Exoplaneten. Ja, also ich habe vorhin gesagt, ich bin Himmelsmechaniker und mein Thema sind die Bewegung von Himmelskörpern, Asteroiden und Planeten. Und in dem Fall interessieren mich natürlich auch die Exoplanetensysteme, gerade weil die Beobachtungen noch nicht gut genug sind. Ja, also ich bin kein beobachtender Astronom, ich bin ein Theoretiker. Und wenn man keine Beobachtungen machen kann, dann muss man sich halt irgendwie überlegen, was man aus der Theorie rausholen kann für Informationen. Und zum Beispiel ist es so, dass manche Planeten entdeckt werden durch sogenannte Transits. Ein Transit ist, wenn ein Planet vor einem Stern vorbeigeht. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Erde aus auf die Sonne gucken, dann kann es passieren, dass wenn die Planeten gerade richtig stehen, aus unserer Sicht aus die Venus vor der Sonne vorbeiläuft. Ja? Also wenn wir die Sonnenscheibe anschauen, sehen wir so einen kleinen schwarzen Punkt, der da dran vorbeiläuft. Das ist die Venus. Und sowas kann auch bei anderen Sternen passieren. Ja? Also wenn wir jetzt einen Stern anschauen von der Erde aus und der Stern Planeten hat und wir Glück haben und gerade auf die richtige Art und Weise draufblicken, dann kann dieser Stern am Stern vorbeilaufen. Und während der vor dem Stern steht, verdeckt er ein kleines Stückchen von dem Stern. Das heißt, der Stern wird ein winzig kleines bisschen dunkler und das kann man messen. Ja. Also man kann quasi, wenn man das Licht von dem Stern misst und dann sieht, okay, der Stern wird in regelmäßigen Abständen schwächer, dann kann man da ausrechnen, ob es da einen Planeten gibt und welche Eigenschaften der hat. Ja? Und auf diese Art und Weise sind schon viele Planeten entdeckt worden.
Vor allem in den letzten Jahren.
Genau. Mhm. Und natürlich ist es umso einfacher, je größer der Planet ist. Weil je größer er ist, desto mehr deckt er ab. Jetzt wäre es natürlich auch schön, wenn man mit der Methode zum Beispiel einen Planeten finden könnte, der so groß wie die Erde ist. Weil die sind ja die uns noch fehlen. Wir kennen die ganzen kleinen Planeten, die haben wir noch nicht entdeckt. Aber das ist halt schwierig, weil das gerade auch an der Grenze der aktuellen Technik ist. Aber was man machen kann, ist quasi eben indirekt über die Theorie gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass da ein Planet einen Transit macht, dann wissen wir, okay, der braucht jetzt einmal um den Stern rum, braucht das, sagen wir mal, 10 Tage. Ja? Dann wissen wir, okay, alle 10 Tage muss es so eine Verdunkelung geben von dem Stern.
Woher weiß man, wie lange der für seine Umlaufbahn braucht?
Das kann man messen. Also wie gesagt, ich messe ja ich messe das Licht vom Stern, dann sehe ich, okay, da wieder am 1. April wieder Schwäche, am 10. April wieder Schwäche, am 20. April wieder Schwäche. Das heißt, ich kann wirklich sehen, wie der Abstand ist zwischen den einzelnen Verdunkelungen.
Okay, aber zu dem Zeitpunkt hast du den Planeten ja schon entdeckt.
Ja, nein, das war dann fertig. Also ich muss jetzt quasi ich habe jetzt quasi mal erstmal von der Beobachterin und aus dem erstelle ich mir ein Modell. Ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Planeten habe, welche Eigenschaften muss der Planet haben, um genau das zu erzeugen, was wir beobachtet haben?
Ja.
Und dann bekomme ich eben ein Modell. Ich bekomme eben einen Planeten, der die und die Eigenschaften hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass mein Modell nicht ganz stimmt. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt einen zweiten Planeten im System habe, den ich vergessen habe zu berücksichtigen, dann kann es sein, dass der ein bisschen diese Bahn von dem einen Planeten stört. Das heißt, dann kommt der manchmal ein bisschen früher oder manchmal kommt er ein bisschen später an bei dem Stern und dann würde das ein bisschen abweichen von meinem idealen Modell, das ich habe. Und wenn ich solche Abweichungen habe, dann kann ich quasi so einen zweiten Planeten finden in dem System, ohne ihn direkt sehen zu müssen. Ja, also ich kann einfach nur durch die Abweichungen, die ich habe, von meinem idealen Fall rausfinden, ob es da einen zweiten Planeten gibt
oder also nicht. Also ähnlich jetzt wie die Geschichte mit dem Neptun.
Richtig, genau. Prinzip. Und was eben ich quasi mache, ist eben auch von den bekannten Sternen und den Planeten, die sich getrennt jetzt machen, probieren auszurechnen, was für Möglichkeiten es da gibt. Also wenn wir so einen Stern haben und ich stelle mir vor, ich habe noch einen zweiten Planeten, so groß wie die Erde, was hätte der für einen Effekt? Ja, also welchen Effekt würde der erzeugen und kann man den Effekt beobachten oder nicht? Ja, also wenn der jetzt irgendwie quasi gerade groß genug ist, dass man theoretisch im Teleskop sehen könnte, dann kann der Beobachter hergehen und kann genau nachschauen, ob der Effekt jetzt da ist oder nicht. Das ist einfacher, als wenn man es quasi blind drauf lossucht und dann muss man quasi einfach alles anschauen, ja, und alles mögliche absuchen. Da ist es einfacher, wenn man quasi eine konkrete theoretische Vorhersage hat, die schon mal von der Theorie her Einschränkungen macht und sagt, was prinzipiell möglich ist und was nicht. Und das ist eben das, was ich gerade probiere zu machen, also solche Vorhersagen von solchen Transit-Zeitvariationen.
Mhm. Das heißt, du musst aber dann auch schon mit beobachtenden Astronomen zusammenarbeiten.
Das natürlich, also es ist auch wenn man immer, es ist quasi immer so, auch wenn man selbst nicht jetzt Beobachtungen macht, die Theorie muss ja trotzdem immer irgendwie mit der Realität übereinstimmen. Das heißt, dass man muss immer sich irgendwie den Kontakt zu den Beobachtern sollte man immer irgendwie ein bisschen haben, weil man sonst irgendwie an der Realität vorbeiforscht.
Wie sieht denn so ein Kontakt aus? Also wenn man jetzt, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen mehr auf diese konkrete astronomische Tätigkeit zu sprechen kommen. Also wie, abgesehen jetzt von dem Theoretiker, der sich jetzt nur in sein Büro einsperrt und im Internet surft, beziehungsweise eine Berechnung macht. Und dann gibt es ja dann auch immer halt mal gleich so dieses Bild, dass sie da irgendwie so in Chile in den Anden irgendwie mit ihren Teleskopen rumsitzen, wo irgendwie kein Staub in der Atmosphäre klebt, der einem irgendwie den Blick verstellt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Aber wie läuft so diese nationale, internationale Zusammenarbeit?
Ja, also wenn ich jetzt zum meinen konkreten Fall, ja, also ich überlege mir zum Beispiel zuerst mal, wie ich jetzt dieses Problem, die Berechnung dieser komischen dieser Variationen, wie ich das machen soll. Dann mache ich mal ein paar Testfälle, also wo ich einfach irgendwelche Fälle ausdenke, einfach nur zu schauen, ob die ganze Methode funktioniert. Ja. Also bevor ich irgendwas Konkretes machen kann, muss das Ding ja erstmal theoretisch funktionieren. Wenn das mal alles so läuft, wie es ungefähr laufen soll, dann denke ich mir, okay, zum Beispiel, dann rufe ich jetzt einen Kollegen an, von dem ich weiß, dass der jetzt von der Beobachterseite her sich mit solchen Sachen beschäftigt. Also einer, der zum Beispiel jetzt hier in Jena wird das gemacht, auf der Sternwarte in Großschwabhausen, das ist ein Dorf hier nebenan, da machen die genau das. Also da beobachten die Sterne und gucken, ob die heller oder dunkler werden und probieren aus diesen Transits Planeten zu finden. Und dann rufe ich einen Kollegen an und sage mal, okay, habt ihr jetzt gerade einen interessanten Stern, von dem ihr Transitmessungen macht und wollt ihr wissen, welche Variationen es da geben würde, wenn es noch andere Planeten gibt. Und dann, je nachdem, dann macht man dir halt Vorschläge, welche Sterne gerade interessant sind, welche sie interessieren würden. Dann kriege ich da irgendwie konkrete Daten von denen, die oft, meistens sind ja immer die publizierten Daten, da gibt es dann auch schon oft neuere Daten, die halt noch nicht publiziert worden sind, die man halt direkt über den direkten Kontakt bekommt. Dann stecke ich die in mein Programm rein, dann schaue ich, was da rauskommt, dann treffen wir uns mal, diskutieren drüber, reden drüber und so ist das quasi jetzt hier im kleinen Rahmen, ja, wie es abläuft. Im internationalen großen Zusammenarbeit, da ist es halt so, im Prinzip so wie bei jeder anderen Wissenschaft auch. Also man kommuniziert da hauptsächlich was über Publikationen und Konferenzen, wo halt dann sich die Leute, die am gleichen Thema arbeiten, sich zusammenfinden. Also das ist jetzt nicht so, dass da ständig der eine mit dem anderen telefoniert. Das kommt schon vor, aber es ist meistens doch eher, dass quasi jede Arbeitsgruppe, es gibt lokale Arbeitsgruppen an den Unis, wo gearbeitet wird, und die tun sich dann thematisch irgendwie mit anderen abstimmen. Also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass es da große Unterschiede zu anderen Wissenschaften gibt in der Astronomie.
Diese, besser gesagt, dein besonderes Interesse gilt der Himmelsmechanik,
genau,
sozusagen. Also dabei eben auch extrasolare Planeten, aber auch die Asteroiden. Was ist denn so mit dieser großen Gefahr, dass die Erde nochmal irgendwie von so einem Asteroiden durchlöchert wird?
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Also wir wissen, dass in der Vergangenheit Asteroiden mit der Erde kollidiert sind. Wir wissen, dass es heute noch passiert. Ja, also es jeden Tag fallen ein paar Tonnen Material aus dem All auf die Erde runter. Das meiste davon ist irgendwie Kleinkram, ja, also Staub oder Mikrometeoriten. Jede Sternschnuppe, die ich am Himmel sehe, ist im Prinzip ein Asteroid, ein winzig kleiner Asteroid, ein paar Millimeter groß, der mit der Erde zusammenstößt.
Ein paar Millimeter groß macht schon eine richtig sichtbare Sternschnuppe?
Genau, ja. Die Sternschnuppen sind so kleine Staubkörner, die da ja zusammenstoßen in der Atmosphäre. Hm. Und es gibt ab und zu, so alle halbe Jahr oder sowas, liest man in den Medien von irgendeinem Feuerball, der irgendwo explodiert ist oder sowas am Himmel. Das sind halt so größere Objekte, halt so ein Zentimeter, Meter groß ungefähr, die halt in der oberen Atmosphäre auseinanderbrechen. Also wir wissen, dass auch heute noch ständig Material mit der Erde zusammenstößt. Und im Prinzip ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch mal wieder ein größeres Objekt mit der Erde kollidiert. Also es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern eigentlich nur die Frage, wann es passiert. Ich will jetzt irgendwie keine große Panik verbreiten hier oder sowas, ja, also das dafür gibt es keinen Grund, aber die Wahrscheinlichkeiten oder die Zeiträume zwischen solchen großen Kollisionen, wenn wir jetzt irgendwie die Dinosaurier hernehmen, ja, das war wie so ein 10-Kilometer-Brocken, der da runtergekommen ist, also da sind die Zeiträume wirklich, sind zwischen solchen Kollisionen liegen.
Das ist jetzt gesicherte Erkenntnis, ne? Ich mit dem Dinosaurier. Ach,
gesichert ist nie was hundertprozentig. Aber
es ist auch schon nachgewiesen, dass das Ding da bei Mexiko.
Genau, also es ist nachgewiesen, dass da genau zu der Zeit ein Asteroiden groß eingeschlagen ist, und die Fachleute streiten sich noch, ob es jetzt wirklich der Asteroid alleine war oder ob da noch irgendwelche Vulkane beteiligt waren oder sonst irgendwas. Ja. Aber dass da ein Asteroid eine wichtige Rolle gespielt hat, das ist fix, ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, solche Mega-Einschläge, die passieren statistisch gesehen relativ selten, aber wie es halt ist mit Statistik, ja, also ich kann genauso gut morgen einer kommen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man wirklich...
Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb gering, weil man mittlerweile so gut beobachtet.
Genau, auf das wollte ich jetzt gerade kommen, ja, also... Ja. Wir wissen, je größer die Objekte sind, desto leichter sind sie zu entdecken. Ja. Und mittlerweile haben wir schon sehr, sehr viele Asteroiden entdeckt. Und man schätzt, dass man wirklich so von den Dingern, die über 1 Kilometer groß sind, dass wir da schon so 95% aller Objekte in unserer Nähe gefunden haben, die es gibt.
Ab wann wird es denn gefährlich?
Kommt auf an, wie man gefährlich definiert. Also wenn dir gerade irgendwie ein kleines Ding auf den Kopf fällt und du tot bist, dann war es für dich gefährlich, aber für alle anderen nicht. Also
na, sagen wir mal, was wäre in der Lage, so eine Stadt komplett irgendwie zu pulverisieren?
Ja, also 1908 gab es in Sibirien ein Ereignis, also der berühmte Tunguska-Meteorit, der wirklich große Flächen verwüstet hat. Ja, also wenn das irgendwie der über Berlin, das Tunguska-Ereignis in Berlin passiert wäre und nicht in der sibirischen Taiga, wäre vielleicht Berlin nicht pulverisiert, aber auf jeden Fall doch gewaltiger Schaden angerichtet worden. Ja. Und das Ding in Tunguska, wie groß war das? Das war so 60 bis 80 Meter ungefähr. Also das war jetzt doch...
60 bis 80 Meter, und es ist doch im Wesentlichen nur ein Felsbrocken.
Im Prinzip, ja.
Was entwickelt dann diese ungeheure Kraft?
Naja, dieser Felsbrocken ist nur ein Felsbrocken, aber ein verdammt schneller Felsbrocken, ja, also die mit ein paar 20 Kilometer pro Sekunde oder sowas unterwegs. Und wenn der dann quasi in die Erdatmosphäre reingeht und plötzlich abgebremst wird, dann muss die ganze Energie von der Bewegung irgendwo hin. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, also in Tunguska so, da war jetzt irgendwie ein Objekt, das mit der Erde kollidiert ist, in die Atmosphäre eingetreten ist und dann so ein paar Kilometer über dem Erdboden auseinandergebrochen ist, wodurch plötzlich statt einem großen Objekt viele kleine waren. Das heißt, die Gesamtoberfläche der Objekte hat sich von einem Moment auf den anderen extrem erhöht, weil natürlich mehrere kleine Objekte eine größere Oberfläche haben als ein großes, wodurch sich die Reibungshitze extrem stark erhöht hat von einem Moment auf den anderen und das ganze Ding explodiert ist. Das war im Prinzip vergleichbar wie, wenn ich eine Atombombe nehme und dann irgendwie ein paar Kilometer bei der Oberfläche explodieren lasse. Der ganze Druck geht nach unten drum. Es gibt diese tollen Bilder von Tunguska, wo eben wirklich irgendwie tausende, Millionen Bäume wirklich alle gefällt worden sind, von der Druckwelle umgeblasen worden sind. Und wie gesagt, sowas, so ein Ereignis wie in Tunguska von der Statistik her, kann sowas, ja, es gibt auch wieder unterschiedliche Schätzungen, aber so alle paar tausend Jahre oder sowas, oder alle paar hundert bis tausend Jahre schätzt man das so, dass es auftreten kann. Wie gesagt, das Wichtigste ist eben, man kann es jetzt irgendwie, wenn es am Asteroidenabwehr und sowas besorgt ist, da ist jetzt erstmal nicht so wichtig, dass man sich irgendwelche Pläne à la Bruce Willis oder sowas ausdenkt, sondern dass wirklich das Wichtigste ist, den Himmel zu beobachten. Weil wenn wir was tun wollen, und das Interessante ist, wir können was tun, ja, also wir könnten theoretisch was machen gegen den Asteroiden, der ankommt. Aber damit wir irgendwas tun können, müssen wir Bescheid wissen vorher. Also wenn wir jetzt wissen, übermorgen kommt einer, dann brauchen wir nichts mehr machen. Ja. Also in der Zeit kann man keine Abwehrmaßnahmen einleiten. Wir müssen dann wirklich lange vorher Bescheid wissen. Je länger, desto besser.
Aber man kann ausrechnen, wo er niedergeht.
Wie? Nicht mal das wirklich. Also so grob, vielleicht irgendwie die Hemisphäre oder so, die groben Kontinente oder sowas. Aber wenn man genau wissen will, wo er runterkommt, dann muss er wirklich so bis ein paar Stunden vorher oder sowas vielleicht Bescheid wissen, weil das ja wirklich...
Ein paar Stunden vorher wüsste man, dass er in Berlin runtergeht.
So, ich sag genau, das hängt immer vom Spezialfall ab. Das ist ja wirklich auch es hängt davon ab, wie der zusammengesetzt ist. Wenn es irgendwie ein reiner Eisenmeteorit ist, dann geht der irgendwie gerade durch und schlägt ein. Wenn das irgendwie was Leichteres ist, aus Eis und Gestein vielleicht zusammengesetzt, dann bricht die in der Atmosphäre aufeinander, dann ändert sich wieder die Flugbahn und so weiter. Also das kann man wirklich so...
Okay, das heißt, richtig gefährlich sind eigentlich nur die auseinanderbrechen. Und so ein Eisenteil, der geht einfach nur durch und macht ein Loch.
Ja, ach Gott, ein Eisen ist noch gefährlicher, weil natürlich irgendwie der viel mehr Masse hat. Und wenn der in der Atmosphäre auseinanderbricht, dann wenn wir Glück haben, wenn es jetzt irgendwie ein großes Ding ist, das aber nur aus Eis und Gestein besteht, dann haben wir vielleicht Glück und der bricht früh genug auseinander, sodass die Bruchstücke dann nicht mehr allzu viel Schaden anrichten. Aber wenn da irgendwie so ein großes Eisending runterkommt, die sehr selten sind, glücklicherweise, dann hat es natürlich eine extreme kinetische Energie. Und die haben wir dann direkt im Erdboden drin. Also Eisen, Meteorite sind immer, die muss man nicht haben. Also
das ist dann so wie Erdbeben.
Naja, wenn so ein Meteorit runterkommt, ein großer, dann ist das alles auf einmal. Du hast ein Erdbeben, du hast eine riesengroße Druckwelle, du hast eine Feuerwelle, die sich ausbreitet, rasend schnell. Du hast
Die Feuerwelle kommt durch die Erhitzung einfach durch die Reibung mit der Erdatmosphäre.
Wie gesagt, das ist einfach extrem viel Energie, wie eine Explosion, die spontan frei wird. Du hast irgendwie Staub, der in die Atmosphäre aufgewirbelt wird, der dann wieder irgendwie als Regen, Sauerregen runterkommt. Du hast Verdunkelung. Wenn es je nachdem, wie groß es ist, kann es sein, dass du ein paar Jahre lang keinen richtigen Sommer hast und so weiter. Das ist irgendwie Tsunamis, wenn ein Wasser runterkommt. Ja, also das Asteroid ist so ein Best-of von allen Naturkatastrophen.
Will man einfach nicht haben.
Genau.
Best-of.
Und wie gesagt, damit man das vermeiden kann, müssen wir halt früh genug Bescheid wissen. Ja?
Ja.
Und halt nach Möglichkeit irgendwie Jahre vorher, Jahrzehnte. Je mehr, desto besser. Weil wenn man den Asteroid, diese Kollision vermeiden will, dann muss man irgendwie die Bahn von dem Ding ändern. Ja?
Okay, nehmen wir jetzt mal an, da wäre so ein Teil. Und das ist irgendwie 500 Meter im Durchmesser, also schon so ein bisschen beunruhigend, oder?
Ja.
500 Meter ist beunruhigend. Ja. Und der torkelt jetzt irgendwie rum und es ist sehr wahrscheinlich, dass er auf uns niedergeht.
Das wäre blöd.
Ja, aber was würde man denn dann tun? Ja, auf den Boden legen und schreien?
Ja, das kommt auf 500 Meter. Das ist jetzt, ist jetzt kein so ein...
War das schon zu apokalyptisch?
Nee, so 500 Meter ist kein Zivilisationskiller. Also bei 500 Meter, das wäre jetzt nicht so Weltuntergang à la Bruce Willis, wo die ganze Erde daran glauben müsste. Das wäre halt wirklich nur...
Wie hieß dieser Film noch? Ich habe den nicht gesehen.
Deep Impact? Deep Armageddon. Impact. Nee, gab zwei. Bruce Willis war Armageddon.
Ah, okay.
Ja. Und...
Aber der hat mal einfach Bruce Willis hochgeschickt und der hat das Ding irgendwie...
Ja, der hat es natürlich... Bruce Willis war die... Die Kinovariante, die spektakulär ist, aber die einzige, die eigentlich nichts bringt. Also das Ding irgendwie hochfliegen und das Ding in die Luft sprengen, ja. Das war der Taktik, also irgendwelche Löcher reinbohren und dann wegspringen. Also das bringt nichts.
Warum?
Weil ich dann statt einen ganz großen Ding mehrere große Dinge habt, die trotzdem noch auf die Erde fallen.
Die sozusagen an der Flugbahn endet das irgendwie nicht.
Genau, da müsst ihr wirklich eben, da müsst ihr wirklich so stark sprengen, dass es wirklich nur noch kleine Krümel sind, und dafür sind die Dinge einfach zu groß. Also das sind ja selbst so ein 500 Meter Felsbrocken, das ist ja doch was Großes. Ja, also das, was man machen muss, ist die Bahn ändern. Ja, also man muss einfach die Bahn ein bisschen ändern oder vielleicht ein bisschen abbremsen oder beschleunigen. Ja, wenn ich den ein bisschen bremse, den Asteroid, dann kommt er später an und ist die Erde schon weg. Oder ich ein bisschen beschleunigen, dann ist er früher da und die Erde ist noch nicht da. Ja, also einfach nur ein bisschen schneller oder langsamer machen. Und wenn ich das früh genug weiß, wenn ich das irgendwie 5 Jahre vorher weiß oder 10 Jahre vorher weiß, dann reicht schon, wenn das eine ganz winzig kleine Änderung ist, weil das ja sich im Laufe der Zeit sich sicher...
Das heißt, was würde man machen? Man würde irgendwie erstmal alle Satellitenlaunches aussetzen, irgendwie den nächsten Slot sich holen und dann schnell so ein Gerät bauen, was auf dem Teil landet?
Also wenn wir jetzt mal von der Idealsituation ausgehen und dass jetzt nicht irgendwie die ganzen Regierungen anfangen zu streiten, wer jetzt was zu machen hat und so weiter.
Und kommen mal klar. Ja.
Dann würde man sich überlegen, wie man jetzt, je nachdem, also erstmal müsste man das Ding genau beobachten. Ja? Also wenn man sich überlegen, rausfinden, ist es jetzt aus Eisen, ist es aus Stein. Man würde jetzt vermutlich
erstmal... Man muss sich das überlegen? Kann man das bestimmen? Ja, kann man da nicht so spektrometrische...
In dem Fall, das kann man natürlich machen, aber das kann man es noch nicht eindeutig sagen. Also man würde auf jeden Fall mal, so schnell es geht, eine Raumsonde losschicken, die direkt dorthin fliegt. Ja, das wäre vermutlich das Erste, was man machen würde. Einfach wirklich ein Ding hinschicken, das dorthin fliegt zu dem Asteroiden, am besten drauf landet.
Dann so ein Teil, was so einen Speed hat wie dieses New Horizons.
Ja, vielleicht noch schneller, je nachdem. Also wenn es halt...
Wäre die wirklich so signifikant schneller als das Teil selber? Achso, ist ja nicht gesagt, dass er fliegt ja nicht direkt auf uns zu, sondern er zieht so seine Bahn.
Genau.
Oder?
Nee, der zieht seine Bahn und so, dann irgendwann treffen wir uns und so kreuzen sich unsere Bahnen.
Okay.
Das ist nicht so wie eine Pistolenkugel, die gerade auf uns zufliegt.
Ja, okay.
Also wir schicken da ein Ding hin und damit wir erstmal genau wissen, was haben wir zu tun. Ja? Und dann wird man sich überlegen, wie man das jetzt am besten bremsen oder beschleunigen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht reicht es aus, dass ich da einfach eine Raumsonde hinschieße, die irgendwie da festmache und dann mit einem fetten Triebwerk hinten dran einfach Gas gebe. Zum Beispiel. Also einfach wie ganz, ganz simpel, einfach wegschiebt das Ding.
Mhm.
Oder man kann probieren, eine Atomrakete hinschicken, Atombombe, die aber nicht jetzt irgendwie im Asteroiden zünden oder auf dem Asteroiden, sondern wirklich vor dem Asteroiden, dass die Druckwelle den ein bisschen bremst, also Seite schiebt.
Mhm.
Das kann auch funktionieren. Oder man kann auch nicht noch, man kann da irgendwie ein großes Sonnensegel dran festmachen, zum Beispiel.
Druckwelle so im Vakuum des Weltalls. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du kannst es, wenn du quasi jetzt irgendwie von dem Asteroiden hast du ja auch irgendwie, kannst du so ein Ding abschießen. Das heißt, du nimmst dir den Asteroiden her und schießt den auf den Entschuldigung, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt nicht das mit der die Mission, die ich gemeint hatte, war jetzt nicht mit der Druckwelle, sondern das war die ach Gott, den habe ich jetzt zwei durcheinander gebracht. Ich meinte die Don Quixote-Mission, aber die hat mit dem ist halt ein anderes Ding, da schließt man.
Ja, ist ja egal, ich meine, es geht ja jetzt darum, den richtigen Ansatz zu finden. Also das Teil, wir wissen, wird uns irgendwann umhauen, das ist aber noch irgendwie 5-6 Jahre hin. Das ist eine realistische Voraussage, ja, kann man so, also könnte man jetzt mal so hypothetisch so. Wenn man Glück hat, könnte
man das machen, ja.
Okay. So, dann wissen wir, irgendwie schlägt irgendwie mächtig ein. Wo er einschlägt, wissen wir nicht. Aber das Ding ist irgendwie so groß und so finster schwer, dass es gut sein kann, dass er halt irgendwie, was weiß ich, Disneyland irgendwie platt macht. Und das geht natürlich gar nicht. Und die Amerikaner sind irgendwie schon komplett auf dem, sozusagen schon in voller Montur und müssen jetzt unbedingt was tun. So, und dann fliegt man jetzt hin. So, jetzt hast du gesagt, Atombombe zünden davor. Da habe ich mich jetzt einfach nur gewundert. Also, meinst du schon, das würde was bringen?
Es kommt darauf an, es kommt auf das Objekt wirklich drauf an. Also ob es jetzt irgendwie von der Zusammensetzung her, von der Masse her, also wenn es jetzt irgendwie ein großes, schweres Objekt ist, dann wird sich der doch die Atombombe auch nicht weiter beeindrucken lassen. Dann wäre es zum Beispiel klüger, wenn man da jetzt irgendwie ein Sonnensegel dran festpappt irgendwie. Es gibt auch konkrete Pläne, dass man wirklich dahin fliegt, dann irgendwie an dem Ding verankert, so ein Sonnensegel, so ein riesengroßes, so ein paar Quadratkilometer großes Ding zum Beispiel oder 100 Quadratmeter großes Ding, so eine dünne Folie, die den Teilchen vom Sonnenwind auffängt, wenn das so ein geladenes Teilchen vom Sonnenwind auf diese Folie trifft, gibt es einen Impulsübertrag und eine Kraft und man kann im Prinzip mit einem Sonnensegel so segeln wie mit einem Segel über einem Segelschiff. Ja, also das weiß man, dass das funktioniert, dass die Sonnensegel tatsächlich auch Raumfahrzeuge bewegen können, hat man jetzt gerade erst wieder getestet. Und wenn man das früh genug macht, dann kriegt man halt wirklich über 5 Jahre hinweg zum Beispiel so einen konstanten Druck auf das Segel drauf, der den Asteroid so langsam zur Seite schiebt. Das könnte man machen. Oder man könnte den Asteroid zur Hälfte weiß anmalen. Das würde auch funktionieren, wenn man sich überlegt, dass dann irgendwie der Asteroid wird zum Beispiel, dann das Licht wird von der hellen und der dunklen Fläche anders reflektiert, wodurch es auch wieder zu einem leicht anderen Kräfteverhältnis kommt auf den verschiedenen Seiten, wo da auch ein bisschen abgelenkt wird.
Also nur durch die Farbe wird das kommt werden auf, andere Kräfte ausgewirkt?
Es geht darum, wie das Licht reflektiert wird.
Ja.
Und wie die Temperatur ist. Also es gibt einen Unterschied. Der Strahlungsdruck hängt auch unter anderem von der Temperatur mit ab, die das Objekt hat. Und wenn ich jetzt eine asymmetrische Temperaturverteilung schaffe auf dem Asteroiden, indem ich die eine Hälfte zum Beispiel weiß anmale oder mit dem anderen nicht weißen in reflektierendes Material, dann kann ich wirklich eine Kraft erzeugen. Also das ist halt ich erzeuge nicht eine Kraft, sondern die Kraft des Strahlungsdrucks, die Kraft des Sonnenwinds wirkt unterschiedlich stark an den unterschiedlichen Hälften. Und das sind minimale Kräfte, wirklich minimal. Ja, aber wie gesagt, wenn die über lange Zeit hinweg aufrechterhalten werden, dann kann das wirklich reichen, um diese kleine Bahnänderung durchzuführen, die ich brauche, damit der Asteroid die Erde nicht trifft.
Hm.
Oder es gibt noch die meine Lieblingsvariante ist ja quasi die fürs Kino ungeeignetste. Ja, also die ist einfach, man baut ein sehr, sehr großes, sehr, sehr schweres Raumschiff und fliegt hin und macht nichts. Das könnte aber funktionieren, weil jetzt so ein großes, schweres Raumschiff ist groß und schwer und hat eine Masse. Und Massen ziehen sich gegenseitig an. Und wenn ich jetzt irgendwie in der Asteroid klein genug ist, dann könnte diese Masse vom Raumschiff, wenn ich das auf die richtige Art und Weise quasi am Asteroiden quasi parke, an die richtige Stelle, dann zieht die Masse des Raumschiffs den Asteroiden ein bisschen an und lenkt ihn ab. Also das ist
kaputt. Großes, schweres Raumschiff im Sinne von.
Das hängt wieder vom genauen Spezialfall ab. Aber man hat das Ganze durchgerechnet und gezeigt, dass es wirklich auf die Art und Weise einfach möglich ist, eine relevante Kraft auf den Asteroid auszuwirken, sodass er halt abgelenkt wird. Also wie gesagt, fürs Kino halt untauglich. Irgendwie Bruce Willis fliegt ins All und macht 2 Stunden nichts. Das schaut sich kein Mensch an. Aber in der Praxis auf jeden Fall wirksam.
No Impact. Ja, das wäre wirklich ein Blockbuster. Cool. Einfach so ein bisschen Gravitation ausüben sozusagen.
Das könnte vielleicht so ein finnischer Regisseur das drin, schwarz-weiß oder so.
Ja, genau. Einfach so das totale Nichts. Das wäre eigentlich was für Kubrick. Ne?
Oder so, ja. Nee, also es gibt Methoden, wie man so eine Asteroidenbahn verändern kann. Gibt es vieles. Wir haben keine noch konkret ausprobiert. Das wissen wir noch nicht, wie das gehen soll. Aber wir wissen, wir haben Ideen, wie es gehen könnte. Und wenn wir früh genug Bescheid wissen, dann kriegen wir es vielleicht auch hin.
Und glaubst du, dass sich dann auch alle irgendwie ausreichend einigen würden? Du hast ja vorhin schon so gesagt, naja, wenn sie sich irgendwie nicht gegenseitig hauen.
Ja, das ist halt schwierig. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie die Politik weltweit so zustande ist, dann wenn es nicht irgendwie zufällig gerade nächste Woche passiert und irgendwie nächste Woche Wahl ist oder sowas, sondern meistens erst in 10 Jahren ist.
Aber muss man sich denn so groß einigen? Im Prinzip könnte man ja mehrere Methoden gleichzeitig vorbereiten. Ja,
das Ding ist halt, sowas ist halt Raumfahrt. Raumfahrt ist teuer und vor allem solche Missionen irgendwie, das ist ja jetzt irgendwie nicht so ein einfacher Satellit ins All schicken, sondern da muss man wirklich irgendwie zu einem anderen Planeten hinfliegen, zu einem anderen, zum Asteroiden wegfliegen, der weit weg ist, dort vielleicht auch landen, irgendwie komplizierten Sachen machen dort. Und solche Missionen, wenn sie für wissenschaftliche Zwecke gemacht werden, da wird oft wirklich jahrzehntelang geplant, also da fängt man irgendwie es gibt zum Beispiel die Missionen, das Herschel-Teleskop zum Beispiel, das ist einfach nur ein Teleskop, das ins Weltall muss und nicht mal irgendwo kompliziert hinfliegen und landen. Das hat man irgendwie angefangen, irgendwie in die 80er Jahre zu planen, bis es dann irgendwie 2009 endlich losgeflogen ist. Also solche Dinger brauchen viel Planung, brauchen viel Geld und wie gesagt, wenn man das jetzt irgendwie schnell machen will, dann muss man wirklich da auch viel investieren, damit es auch wirklich, man kann natürlich einfach auf gut Glück irgendwas hinschicken und denken, vielleicht wird schon passen, sondern man muss es halt wirklich schnell und gut irgendwas hinkriegen und das ist halt immer teuer, da braucht man viel Geld und viel, viel Infrastruktur, viel Ressourcen und da das ist vermutlich dann, wenn es nur ein einzelnes Land macht, wird es nicht reichen, wenn man sich anschaut, was die Amerikaner zum Beispiel, was wollen die machen? Meine, die haben jetzt nicht mal mehr irgendwelche Shuttles, die sie losfliegen lassen können. Also die sind nicht mal mehr ab Ende des Jahres sind sie nicht mal mehr fähig, Menschen ins All zu bringen. Also ob sie dann irgendwie jetzt allein irgendwie so eine Asteroidenabwehrmission hinkriegen, ich denke mal, sowas kann wirklich dann nur international funktionieren.
Na gut, Bruce Willis muss man ja jetzt nicht unbedingt dahin schicken.
Nee, der ist.
Ist er da selber irgendwie gelandet, irgendwie noch so, ja?
Ja, der war irgendwie so komisch, so ein Ölbohrtyp, glaube ich. Und war ja der beste Öl, also mit Bohrungen, der beste, weil er sich ausgekannte, ist er mit seinem Team dahin geflogen und hatte irgendwelche Löcher in den Asteroiden gebohrt, irgendwelche Atombomben reingesteckt und ist in die Luft gejagt.
Naja, ich glaube, die Ölindustrie, die wird uns nicht retten, macht zumindest derzeit irgendwie nicht so richtig den Eindruck. Diese Kometen, die haben wir ja schon irgendwie angesprochen, wie unterscheiden die sich? Also ich meine, Komet ist im Prinzip nur ein Asteroid, der einfach auf die schiefe Bahn geraten ist. Kann man ja das so sagen? Oder gibt es da noch irgendwie andere Aspekte?
Ja, es gibt schon Unterschiede. Also ein Komet ist das Ding mit dem Kometenschweif. Ja? Also wenn ein Komet besteht zu einem großen Teil auch aus gefrorenen Material. Also ein Komet ist quasi eine Mischung aus Stein und Eis. Und ein Komet hat sehr viel gefrorenes Material an seiner Oberfläche oder generell. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn jetzt so ein Matschhaufen irgendwie im Winter so Kieselsteine und Schneematsch und alles zusammenpappe. Sowas ist ungefähr, und dann jetzt irgendwie tieffriere das Ganze, dann habe ich einen Kometen ungefähr. Das ist so ein Ball aus Stein und Eis und Schmutz und Staub und Gas, gefrorenem
Zeug. Aber warum hat der so viel Wasser auf einmal? Und
weil der Komet die meiste Zeit sehr weit weg ist. Ja? Also die Asteroiden, die sind im Hauptgürtel zum Beispiel, sind alle nahe an der Sonne, relativ nah an der Sonne, kriegen da auch viel Strahlung ab und das verflüchtet dann im Laufe der Zeit. Also man kann es auch wirklich sehen, es gibt auch wirklich einige so Zwischendinger, ja, also so Objekte, die eigentlich Asteroiden sind, aber ab und zu mal doch noch so ein bisschen was so Material ausstoßen, wo man halt denkt, das ist okay, dass es vielleicht irgendwie so ehemalige Kometen sind, die halt irgendwie alles, was sie irgendwie an flüchtigem Material haben, was sie eben abgeben können, schon fast alles abgestoßen haben. Ja? Also wenn so ein Komet, so ein gefrorenes Ding ist, von weit draußen reinkommt, dann sieht der die meiste Zeit so aus wie ein Asteroid, bis er halt nah genug an die Sonne kommt. Irgendwo so in der Gegend von Jupiter ungefähr ist es. Und dann die Sonne anfängt, den langsam aufzuwärmen, aufzutauen. Dann wird das ganze flüchtige Material, das ganze Eis, das ganze Gefrorene, löst sich dann ab, erzeugt diesen großen Kometenschweif. Ja, also durch dieses wegfliegende Eis werden auch viele Staubpartikel von der Oberfläche mit abgerissen. Und das verteilt sich halt dann entlang der Bahn des Kometen. Und diesen großen Staubschweif ist eben das, was wirklich einen Kometen eben sichtbar ausmacht und sichtbar von dem Asteroiden unterscheidet. Aber wie gesagt, je öfter der um die Sonne rumkommt, desto mehr Material verliert der auch. Und irgendwann ist es dann so, dass der entweder, je nachdem wie nahe an die Sonne rankommt, entweder der löst sich überhaupt komplett auf. Das heißt, der bröckelt dann quasi immer mehr ab und ab, bis er irgendwann mal bei seiner Runde um die Sonne nicht mehr vorkommt und verschwunden ist. Oder er wird halt einfach zu einem dunklen Felsbrocken, der sich nicht weiter von dem Asteroiden unterscheidet.
Der aber trotzdem auf dieser komischen, schiefen Bahn ist und da dann auch ewig so weiter rumzirkelt.
Solange halt, bis er nicht mit irgendwas zusammenstößt.
Ja.
Aber jetzt diese aufgelösten Kometen sind ja auch der Grund für die Sternschnuppen, ja, also für die meisten Sternschnuppen. Also es gibt immer diese Sternschnuppenschauer, wo man sagt, jetzt im August gibt es die Leoniden, die Perseiden und so weiter, also diese verschiedenen Sternschnuppenströme, wo man mit den Medien immer hört, ja, die nächste Woche sind jetzt wieder extrem viele Sternschnuppen. Das ist immer genau dann, wenn quasi die Erde die Bahn von so einem Kometen kreuzt. Ja, also der hat quasi entlang seiner Bahn die ganzen Krümel liegen gelassen, die halt irgendwie abgebröckelt sind im Laufe der Zeit.
Ja.
Und wenn die Erde diese Staubspur durchkreuzt, dann sehen wir diese Staubkörnchen, wie sie in der Atmosphäre glühen, das sind die ganzen Sternschnuppen. Also man kann viele von diesen Sternschnuppenströmen konkreten Kometen zuordnen.
Wie viele Sternschnuppen hast du schon gesehen in deinem Leben?
Oh Gott, ich habe nicht mitgezählt. Also einige, viele. Also im Prinzip reicht es, wenn man sich irgendwo einen klaren Abend sucht und am Himmel schaut. Auch wenn es gerade nicht gerade Sternschnuppenschauerzeit ist, man sieht eigentlich fast immer irgendwas, weil so ein bisschen so Staub fliegt immer rum. Also
zischt einfach die ganze Zeit.
Und natürlich, wenn man zumindest eine gute Nacht, wenn es Leoniden oder Perseiden oder sowas findet, dann können es wirklich auch Hunderte oder sowas sein in einer Nacht. Also das ist natürlich das Problem mit der Lichtverschmutzung, was man überall hat, dass man in den Städten, in den Ballungsräumen fast nichts mehr sieht. Das heißt, kann man froh sein, wenn man einen Stern sieht. Und ja. Sternschnuppen braucht man dann gar nicht mehr denken.
Um jetzt so die astronomische, um jetzt diese Beobachtung wirklich zu machen, gut, da haben wir so früher das klassische Teleskop gehabt, so. Ich meine, heute hält man sich das nicht mehr so direkt ans Auge, sondern es sind irgendwie riesige Apparate. Was ist denn mittlerweile so für eine Infrastruktur am Start, das alles zu beobachten?
Ja, also wie gesagt, wir haben mal die klassischen Teleskope, die halt einfach immer größer und größer geworden sind. Früher waren es Linsenteleskope. Und dann seit Newton, der hat die ersten Spiegelteleskope so entwickelt, dass sie wirklich eben auch brauchbar waren. Und das war eben schon mal ein erster Fortschritt, weil man wirklich im Spiegel wesentlich größer bauen kann als eine Glaslinse. Und dadurch sind diese Spiegelteleskope immer größer und größer geworden. Also wir haben die großen Teleskope in Chile und in Hawaii stehen, so bis zu 10 Meter große Spiegel, mit denen sich schon extrem viel machen lässt. Was man jetzt dann heutzutage macht, ist, wenn wir jetzt mal nur auf der Erde bleiben, ja, also Weltraumteleskop ist wieder eine andere Sache, wenn wir jetzt auf der Erde bleiben, dann haben wir immer das Problem mit der Atmosphäre. Ja. Also ich kann mein Teleskop noch so riesengroß bauen, wenn ich eine schlechte Bedingungen habe in der Atmosphäre, dann sehe ich nichts. Weil die Atmosphäre sind verschiedene Luftschichten, die quasi immer so ein bisschen hin und her wabern und wir dadurch diese ganze Auflösung zerstören. Und da hat man jetzt eben in den letzten Jahren, Jahrzehnten adaptive Optiken entwickelt. Das heißt, man hat da quasi so einen Sensor, so im Prinzip so einen Laserstrahl, der einfach in den Himmel zielt. Und der Laserstrahl kann messen, wie die Atmosphäre jetzt quasi so gerade so ein bisschen, wie die jetzt flackert, wie die sich verändert.
Ja.
Und diese Informationen werden direkt in Echtzeit über einen Computer an den Spiegel, den Teleskopspiegel, weitergeleitet. Und dieser Spiegel ist kein ganzes kompaktes Stück, sondern besteht aus vielen einzelnen kleinen Spiegeln, die man verändern kann, die man verbiegen kann. Ja, also ich kann den Spiegel quasi an beliebig vielen Stellen leicht verbiegen.
Und wie so ein Facettenauge, oder?
Ist so ungefähr, ja. Und jede einzelne Facette kann ich ein bisschen hin und her biegen.
Ja.
Und wenn ich jetzt von einem Stern, normalerweise kommt das Licht von einem Stern, kann man sich vorstellen, wie so eine ganz gerade Wellenfront, die auf den Spiegel trifft. Durch die Atmosphäre wird diese gerade Wellenfront jetzt verzerrt. Und das ist eben das, was mir die Bilder dann schlecht macht. Wenn jetzt aber ich messen kann, wie die Linie genau verzerrt ist und ich den Spiegel dann genau auf die gleiche Art und Weise mir verforme, dann kann ich quasi genau diese Verzerrung ausgleichen und bekomme wieder ein gutes Bild. Und genau so macht man es mit der adaptiven Optik. Das heißt, die Optik misst automatisch immer, wie quasi die Verzerrung gerade aussieht, stellt den Spiegel entsprechend ein und so kann ich eben bessere Bilder bekommen, als ich sie mit einem normalen Teleskop bekomme und kann diese atmosphärischen Störungen ausgleichen.
Und das ist jetzt nur bei den ganz großen Teleskopen, die jetzt so in Chile stehen oder was? Ich meine, die stehen ja sowieso schon in so Bereichen, wo es eigentlich relativ wenig Luftverschmutzung gibt, oder?
Es geht nicht nur von der Luftverschmutzung selbst her, sondern einfach von diese atmosphärischen Störungen kommen ja auch durch die Temperaturunterschiede zum Beispiel oder durch Wind oder was weiß ich. Also alles, was halt die Luft ein bisschen, sobald die Luft sich bewegt irgendwie, habe ich diese atmosphärischen Störungen mit
drin. Ja. Aber warum stehen die jetzt in Chile und nirgendwo anders? Was ist da jetzt besonders gut?
Da ist es zum Beispiel, erstmal stehen die weit weg von allem anderen, was irgendwie störendes Licht erzeugen
würde. Ist dunkel.
Genau, das war der erste Punkt. Dann natürlich auch von Luftverschmutzung und so weiter her. Also da ist auch halt einfach kein Dreck in der Atmosphäre, kein Smog oder sonst irgendwas. Und dann ist es wichtig, dass das Wetter gut ist. Ja, also es bringt nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie ein millionenteures Teleskop irgendwo hinstelle, hier in Thüringer Wald, wo es irgendwie die Hälfte des Jahres irgendwie regnet. Ja, also ich brauche irgendwo eine Gegend, wo es nicht regnet. Und da sind eben drum stehende Dinge auch irgendwie in den ganzen Wüsten rum. Ja, in der Atacama-Wüste in Chile oder irgendwo in der Wüste von Arizona oder sonst wo. Also ich muss irgendwo sein, wo das Wetter möglichst gut ist. Ja, also
selten Wolken sind.
Genau. Also in Chile hat man wirklich über 300 Tage im Jahr klaren wolkenfreien Himmel. Was eben auch natürlich ein Grund ist, warum man dorthin geht.
Ja.
Und
die Höhe.
Die Höhe auch eben natürlich klar. Also je weiter oben ich bin, desto weniger störende Luft habe ich, die mir meine Bilder irgendwie stören kann. Desto das ist ja bei den Bergen genauso. Also wenn ich auf dem Berggipfel bin, sieht man auch immer die Wolken unter sich und genau das will man ja auch irgendwie bei den Teleskopen haben, dass die Wolken unter einem sind.
Und die Dinger sind dann irgendwie komplett digital. Die werden irgendwie.
Also nee, also man fährt, also es gibt automatische Teleskope, also die. Meinst du jetzt mit digital?
Ich frage mich, wie gewinnt man sozusagen jetzt die Bilder? Es ist ja nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit da einer sitzt und guckt, ob ihm was auffällt, sondern man will das ja eigentlich permanent aufzeichnen und permanent auswerten.
Genau, ja, also man geht natürlich nicht einfach hin, solche großen Teleskope, geht man einfach hin und denkt, heute gucke ich mal, was ich so finde, sondern man muss da wirklich, also das sind die Beobachtungsnächte sind wirklich teilweise, sind auf für jedes Jahr komplett ausgeplant, ausgebucht. Das heißt, man muss da wirklich einen Antrag schreiben und die Großteil der Anträge wird abgelehnt. Das ist nur, wenn man wirklich gute Vorschläge macht, was man beobachten will, bekommt man überhaupt Beobachtungszeit. Mhm. Und oft auch nur, kann doch sein, dass man nur eine halbe Nacht bekommt. Ja, so, das ist wirklich, die Vergabe ist wirklich streng dort. Und wenn man jetzt dann mal.
Das heißt, Sie haben sozusagen überhaupt gar kein Problem, ausgelastet zu sein.
Das Problem ist, wirklich so Zeit zu kriegen auf diesen Teleskopen. Okay. Da muss man wirklich eben einfach nur sagen, ich möchte mal das angucken und gucken, ob es interessant ist. Da muss man wirklich genau wissen, was man machen will. Man muss dann genau sagen, ich will den Stern beobachten und zwar mit dem Teleskop und genauso lange und mit dem Filter und mit dem Gerät und so weiter.
Ja.
Man muss vorher ganz genau sagen, was man machen will. Und wenn es dann genehmigt wird, dann geht man hin und macht das. Und dann, das wird wirklich alles halt, dann gibt es halt irgendwelche Techniker dort, die haben das einstellen und man selbst geht auch noch hin und überprüft das Ganze und dann muss man irgendwie, je nachdem welches Teleskop es ist, es gibt Teleskope, die komplett im Automatikmodus betrieben werden. Das heißt, da sitzt man hier irgendwo in Deutschland vom Computer und stellt das ein. Es gibt Teleskope, die so im Service-Modus betrieben werden, wo wirklich nur ein Techniker sagt, was man machen will und der macht das für einen.
Ja.
Und dann gibt es eben auch welche, wo man selbst hingeht, weil es wirklich, wenn man dann auch konkret vor Ort auch oft Entscheidungen nochmal treffen muss, je nachdem wie das Wetter ist, ob man jetzt vielleicht, wenn man das nicht machen kann, dann das Alternativprogramm macht und so weiter. Und wie gesagt, man hat eben nicht wirklich viel Zeit da jetzt groß einfach so rumzusuchen, rumzuschauen. Das heißt, es wird vorher alles festgestellt, dann wird genau das aufgenommen, was man haben will. Das wird alles digital gespeichert. Das sind alles am Computer Bilder, die gespeichert werden. Und dann im Prinzip, wenn man beobachten fährt, dann macht man eigentlich auch nichts anderes. Man macht nur Aufnahmen.
Was so haben die denn für eine Auflösung, diese Bilder, die man da bekommt?
Ach Gott, das hängt wirklich ganz vom Teleskop selbst drauf ab. Also das da hängt wirklich davon ab, welches Teleskop man jetzt genau benutzt.
Also ich stelle mir jetzt nur gerade so vor, dass das mega maximal groß auflösende Bilder sind oder stelle ich mir das schon wieder zu sophisticated vor?
Also die Rohdaten, die man hat, hängen wirklich davon ab. Also es gibt auch oft, dass man wirklich jetzt nicht immer ein Bild macht, sondern halt einfach nur Fotometrie. Das heißt, dann macht man nur wirklich, misst man nur die Helligkeit. Da macht man jetzt irgendwie kein Foto, sondern misst man die Helligkeit. Oder man macht ein Spektrum, ja, da kriegt man auch kein Bild, sondern nur halt die spektrale Verteilung der Energie und so weiter. Also man hat halt einfach, man erzeugt, wenn man beobachten ist und die Bedingungen gut sind, so viel Daten, wie nur irgendwie geht. Also wird keine Sekunde verschwendet, wird alles an Daten erzeugt, was nur geht, alles auf irgendwelche CDs, DVDs, USB-Sticks gepackt und dann erst, wenn man zu Hause ist, dann wird das Ganze ausgewertet. Also beim Beobachten wird wirklich nur so viel Daten produziert wie möglich.
Und die Teleskope, die nicht auf der Erde stehen?
Genau, da läuft es im Prinzip auch so. Also auch beim Hubble-Teleskop oder den anderen großen Weltraumteleskopen, da muss man genauso Beobachtungsanträge stellen. Ja, also da muss ich auch, ich kann jetzt irgendwie als Astronom sagen, okay, ich möchte mit Hubble das und dieses und jenes beobachten. Dann muss ich einen Antrag schreiben, muss den da zu der Organisation hinschicken, zur NASA. Und die entscheidet dann genauso wie bei den Teleskopen in Chile, wird entschieden, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, was ich machen will und ob das irgendwie ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt ist, dass ich das Teleskop benutze. Und dann natürlich kann ich es eben nicht selbst irgendwie an dem Teleskop rumfuschen und irgendwie da irgendwie das hin und her schwenken oder sowas. Also das machen dann schon die Techniker, aber ich kann denen halt, muss dann halt genau sagen, wann und was ich beobachten will und dann machen die das und schicken einem die Daten dann quasi einfach, kriegt man die Daten einfach zugeschickt.
Was kann man, also
das natürlich der Vorteil an den Weltraumteleskopen ist, dass
keine Atmosphäre.
Genau, die sind da hat man überhaupt keine störende Atmosphäre. Ich kann viel bessere Bilder machen, ohne dass ich eben mit kleineren Spiegeln, mit kleineren Geräten und das ist der Vorteil. Der Nachteil ist halt, dass die Dinger, man kann mal nicht eben so mal hinfahren, wenn was kaputt ist und reparieren. Das heißt, wenn es kaputt ist, ist kaputt und dann ist es auch verdammt aufwendig, das Ding zu reparieren. Also da muss man mit dem Special hinfliegen und so weiter. Wie es halt bei Hubble war. Hubble war ja kaputt, wie es geschadet worden ist. Hat ja nicht richtig funktioniert. Und dann war es wirklich enorm aufwendig, das Ding zu reparieren. Aber es hat sich gelohnt, wie man gesehen hat. Aber das ist halt der Nachteil wieder, was man in der Weltraumastronomie hat, dass halt die Geräte wesentlich teurer sind.
Der Einfluss von Hubble war aber dann doch extrem groß, oder? Also der Erkenntnisgewinn allein durch den Betrieb von Hubble.
Hubble, also man kann jetzt, ich kann jetzt nicht genau in Zahlen ausdrücken, wie relevant ist Hubble für die Astronomie war, aber es gibt fast keinen Forschungsbereich in der Astronomie, der durch Hubble nicht irgendwie beeinflusst worden ist. Ja, also es auf ob es jetzt Planetologie ist oder Extragalaktik oder Exoplaneten oder Asteroiden, also Hubble hat alles beobachtet und überall fantastische Bilder gebracht, die besser waren als viele, was man von der Erde her kannte. Also Hubble war für die gesamte Astronomie extrem wichtig und ist es immer noch. Also Hubble ist ja noch da und beobachtet er noch.
Ja, wie lange noch?
Ja, also es gab jetzt vor kurzem erst auch die letzte Service-Mission letztes Jahr. Hubble selbst hat vor ein paar Monaten den 20. Geburtstag gefeiert und man hofft, dass ein paar Jahre sollte Hubble noch durchhalten. Aber dann irgendwann ist halt auch die Möglichkeit jetzt der Reparatur nicht mehr gegeben, weil auch die Shuttles nicht mehr hinfliegen können. Und wenn man Hubble reparieren will, dann muss man das Ding irgendwie einfangen, muss es eben im Shuttle dann kurzfertig zwischenlagern, muss es reparieren, wieder aussetzen und wenn die Shuttles nicht mehr da sind, dann geht das nicht mehr. Also
Ja. Irgendwann
wird Hubble auch zu Ende sein. Aber es ist der Nachfolger, wird ja schon gebaut, das James Webb Space Telescope, das auch 2014, glaube ich, von der NASA gestartet werden soll. Und das ist natürlich auch, das ist halt, Hubble ist 20 Jahre alt, immer noch gut, aber halt im Vergleich mit dem, was man heute bauen kann, doch viel kleiner. Und das James Webb Teleskop ist auch wesentlich größer als das Hubble Teleskop. Also Hubble ist so groß wie ein Schulbus ungefähr, das ganze Ding. James Webb Teleskop ist so groß wie ein Tennisplatz ungefähr, das gesamte Ding. Also da kann man einiges erwarten von dem Ding, wenn es mal gestartet ist.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Florian, ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende angekommen unserer Reise. Haben wir irgendwas ganz Entscheidendes vergessen?
Ach, das Universum ist groß.
Also ja, ich weiß. Bei dem Thema kann man wirklich so aus dem Vollen schöpfen. Da muss man echt mal gucken.
Wir hätten noch über Enceladus reden können und die Eisvulkane und über Io und die Feuervulkane und über das
muss Magnetfeld ja nicht die letzte Sendung Jupiter. Gewesen sein.
Also Möglichkeiten zu reden über Sonnensystemen, da könnte man tagelang reden. Aber
genau, deswegen war es immer, ist es auch immer so ein bisschen knifflig, so den Fokus zu finden. Ich dachte halt mal so, wenn man sich mal so in etwa aufs Sternensystem und ein bisschen Astronomie beschränkt, dann kann man schon eine ganze Menge rausholen. Das war jetzt auch schon wieder eine ganz ordentlich lange Sendung. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Für die Ausführung. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Und ja, vielen Dank auch hier mal wieder fürs Zuhören, für all die hier wirklich immer bis zum Ende durchhören. Ich habe immer so den Eindruck, das sind die meisten, aber ich wundere mich dann trotzdem immer wieder bei so viel Zeug, nicht wahr? Du findest ja immer so wenig Zeit zuzuhören. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber hier gibt es auf jeden Fall Abnehmer. Ja, das war es dann hier auch mit meinem Besuch in Jena. Jetzt geht's wieder zurück nach Berlin und dann werde ich auch mal zusehen, dass ich jetzt hier mal in der Zahl der Sendungen Chaos Radio endlich mal eingeholt bekomme. Das steht jetzt dringend an. Ja, nochmal vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express. Wir hören uns wieder.